Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Michael Hein. Das neue Jahr ist aus meiner Sicht nun schon 3 Episoden alt. Und soweit klappt das schon sehr gut mit dem wöchentlichen Erscheinungsrhythmus und dem Wechsel der Sprachen. Der Helium Talk kommt ja jetzt immer jeden Dienstag raus, eine Woche auf Englisch, die nächste dann wieder auf Deutsch. Letzte Woche gab es die 3. Unterhaltung mit dem New Yorker Galeristen Jonathan Levine. Auf Englisch, klar. Für die Folgen mit Jonathan bekomme ich auch immer wahnsinnig viel Feedback. Bei den Deutschsprachigen könnte das durchaus noch etwas mehr sein, aber ich will mich auf gar keinen Fall beklagen. Es ist schon toll zu sehen, wie viele Menschen meine Gespräche aus, über und neben der Kunstwelt überhaupt erreichen. Achso, nächste Woche wird es dann wieder Englisch. Mein Gast ist dann David Chillinglaw. Heute also Michael Hein. Michael ist ein Podcaster der ersten Stunde oder zumindest einer, der schon seit den Anfängen dieses Mediums in Deutschland fleißig Podcasts hört und auch einige Jahre lang schon selber welche aufnimmt. Er ist Teil des Teams des Millerntor, des Podcasts des FC St. Pauli. Auf der Gegengerade des Millerntor-Stadions haben wir uns vor langer Zeit kennen und schätzen gelernt. Dort haben wir auch das erste Mal über meinen Podcast, den Helium Talk, gesprochen. Und Michael hat mich dann auch sehr umfassend beraten, bevor es im Februar 2018 ja dann losging. Michael ist ein sehr erfahrener PR- und Social-Media-Experte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn in mein Studio eingeladen habe. Wir reden über die Entwicklung von Podcasts und ihre Bedeutung als relativ junges Medium, über den Sinn von Instagram und Co. für Künstler und wie man nicht untergeht in der Flutwelle der Selbstvermarktung. Am Erscheinungstag dieser Episode, also dem 29. Januar 2019, ist übrigens für uns in der zweiten Liga Rückrundenstart. Da dieser Helium Talk schon einige Tage früher aufgezeichnet wurde, sprachen wir bei manchen Themen natürlich noch in der Zukunftsform. Aber ganz ehrlich, das Schöne an Podcasts ist ja auch, dass sie eigentlich nicht so leicht alt werden. Und man sie auch später noch anhören kann. Also schaut auch gerne mal in die Liste der mittlerweile 30 Episoden, die ich inzwischen herausgebracht habe. Da gibt es super spannende Gäste, deren Worte immer noch sehr aktuell sind. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Helium Talk. Wann hat das mit Podcasts überhaupt so richtig angefangen, so ins Bewusstsein der Leute zu kommen, gerade hier in Deutschland?
Also bei mir generell ist das 2007 passiert. Erster iPhone Classic. Damals noch irgendwie aus New York mitgebracht, gab's hier nicht, und mit irgendwelchen Hacks das Ding zum Laufen gebracht, und da war dann ja auch per Default schon diese Podcast-App von Apple mit drauf, und das war der erste Weg, überhaupt Podcasts zu konsumieren. Und ich glaube, in Deutschland waren das vielleicht so 30, 40 Leute so ungefähr zu dem damaligen Zeitpunkt.
Gab's denn da überhaupt schon Podcasts in Deutschland?
Ja, da gab's so einige Sachen auch, die mich interessiert haben, so Marketing-Podcasts. Tim Pritlove mit seiner Metaebene hat damals schon sehr viele Sachen gemacht, unter anderem ja auch den CAE-Podcast und Mobile Max damals noch, heute Freakshow. Und das hat mir eine ganz neue Welt quasi erschlossen. Einmal konnte ich Sachen hören, für die ich mich interessiere, und zwar wann und wie ich wollte quasi. Und ja, seit 11, 12 Jahren höre ich jetzt Podcasts und dachte auch immer so, das wäre eine Sache, die ich gerne mal selbst machen möchte für ein Thema.
Ja. Und so ist das gekommen, dass du dann, hast du gleich mit dem Millerntor angefangen, oder?
Nee. Die Sache mit dem Millerntor kam eigentlich so über Twitter, über Mike, der ja auch jahrelang den Übersteiger mit als Redakteur begleitet hat und der auch schon 2013, 2014 Gefallen gefunden hat quasi an einem Audioformat, und wir sind ins Gespräch gekommen und er sagte, ja, ich will noch so ein Format machen, wo Leute halt vor dem Spiel und nach dem Spiel mit anderen Fans und anderen Vereinen sprechen. Da dachte ich so, oh, das könnte ich ja eigentlich machen, und habe mir da eigentlich gleich einen ziemlich Batzen Arbeit aufgeladen, weil das wirklich sehr zeitintensiv ist. Mittlerweile sind wir ja auch ein Team, also es gibt diese zwei Formate bei Millerntor, einmal die monatliche Sendung und einmal diese,
die auch mal bis zu 4 Stunden so lang sein
auch
kann.
Drei, vier Stunden. Wo dann auch ein Spieler da ist, zuletzt Sammy Alagui oder Trainer, Präsident, was auch beim Verein generell sehr angesehen ist, dieses Format, und die uns die Leute da auch schicken. Das ist wirklich, glaube ich, sowas gibt es gar nicht in Deutschland, irgendwo anders wahrscheinlich. Ja, und ich mit einem Drei-Mann-Team, wir kümmern uns um diese VDS, NDS, vor dem Spiel, nach dem Spiel Formate, wo wir halt immer jeweils mit einem Fan der anderen Mannschaft vor dem Spiel darüber sprechen, wie es gerade aussieht im Verein, bei den Fans, mal so ein Update. Und nach dem Spiel reden wir über das Spiel, was so gelaufen ist, und sportlich gesehen, aber auch drumherum. Also bei uns ist immer sehr wichtig, uns nicht rein auf das Sportliche zu beschränken, sondern wirklich das so wahrzunehmen, wie es ein Fan wahrnimmt, so ein so ein Spiel, so ein Spieltag auch, ne?
Ihr habt aber trotzdem, ich höre die auch ganz gerne. Natürlich nicht immer, aber ich höre die sehr gerne und dann ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, wahrscheinlich so die Neutralität zu wahren. Also das bewundere ich dann immer, wenn man nach dem Spiel, wo man vielleicht eins auf die Mütze bekommen hat, dann das auch tatsächlich zugibt. Die Diskussionen fallen ja in den Kneipen doch manchmal ein bisschen anders aus.
Also ich glaube, habe ich generell auch noch nie gemacht, glaube ich. Also ein Podcast am gleichen Tag wie das Spiel war, das macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Also das ist genauso, so wie wir den Podcast machen, so sollten vielleicht manche auch ihre Diskussionen im Netz führen. Also erstmal das wahrnehmen, dann eine Nacht drüber schlafen und dann halt schreiben, beziehungsweise podcasten. In der Regel vergeht da durchaus mal ein Tag oder zwei Tage. Wir versuchen aber immer möglichst zeitnah das zu machen, um auch noch das Erlebte auch besprechen zu können. Wenn du es 5 Tage später machst, dann ist schon viel, viel Luft raus, ganz einfach so, ne?
Jetzt ist es ja so, dass es wahrscheinlich anfangs immer ein bisschen schwieriger war, da Ansprechpartner zu bekommen, mit denen man das machen konnte. Also aufgrund, dass sie den Podcast vielleicht nicht kannten. Aber jetzt hat sich das Medium natürlich auch ziemlich stark durchgesetzt in dieser ganzen Fanszene. Es gibt es noch Vereine, die keinen eigenen Podcast haben?
Ja, gibt es durchaus. Also jetzt spontan fällt mir ein, der erste FC Heidenheim, wo es auch generell immer schwierig ist, irgendwie jemanden ranzubekommen als Gesprächspartner. Ich glaube, Sandhausen auch nicht, aber mittlerweile gibt es eigentlich bei jedem, zumindest in der ersten und zweiten Bundesliga, eigentlich gibt es überall ein Podcast-Format. Viele Vereine fangen jetzt ja auch an, ihre eigenen Formate quasi zu machen. Also daran sieht man ja auch, die Relevanz von Podcast mittlerweile ist. So, also Bremen zum Beispiel macht einen eigenen Podcast aus dem
Verein. Der HSV macht Podcast?
Der HSV hat, ja, also es gibt da auch unter, ja, so ein, zwei gibt es da auch. Ich höre die nicht, deswegen kann ich die jetzt nicht genau sagen.
Nee, das reicht ja schon als Antwort. Ich so, ja, gibt's schon.
Also ich kenne, also die Anekdote zum Beispiel ist auch nochmal, als quasi damals die Hauptsendung von Millanton gestartet ist, dieses technische Know-how hat der damalige, haben zwei HSVer quasi meinen Kollegen nahegebracht und sogar geliehen für die ersten Folgen, damit das funktioniert. Also man sieht, da auf dieser Ebene funktioniert, kann das ganz gut funktionieren. Und man kann zu Recht sagen, ohne den HSV wird es vielleicht den Millanton gar nicht geben.
Okay. Ist das was ich nachher schneiden muss? Nee.
Nein.
Nee, das ist ja auch ganz schön. Ich meine, da sieht man mal, dass Podcasts auch tatsächlich so ein verbindendes Element haben. Wir beide sind ja auch zusammengekommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, wir müssen uns mal hier in meinem Kunstpodcast unterhalten. Weil also der Kunstpodcast, den bohre ich immer gerne mal auf, weil es mir auch darum geht, mal einfach interessante Menschen vorzustellen, um mich vor allen Dingen zu bestimmten Themen mit denen zu unterhalten. Wir beide sind zusammengekommen, weil wir schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam in der Gegengerade den FC St. Pauli gucken und auch seit ein paar Jahren ganz gut kennen dadurch. Und wir uns über das Thema Podcast schon vor 2 Jahren mal unterhalten haben, angefangen haben zu unterhalten und ich dann überlegt habe, dass es eigentlich was ist, was ich auch ganz gut machen könnte, gerade aus dem Kunstbereich. Und du quasi mir aus den Startlöchern geholfen hast, weil du mir hier eine erste Beratung gegeben hast, warum, wieso, in welche Richtung. Das erzähle ich jetzt alles, weil es auch was damit zu tun hat, was du beruflich machst. Du kannst ja mal kurz erzählen, das Podcast ist ja nicht dein Job.
Nö.
Aber PR im Allgemeinen, ne?
Ja, also ich komme klassisch aus der PR, habe das früher im Unternehmen gemacht, Anfang der Nullerjahre da in einem Konzern auch beim Unternehmen die PR aufgebaut und bin seit 2006 selbstständig in dem Bereich. Und habe dann aber auch gleich begonnen, weil ich dachte, das hat Potenzial und es hat es auch irgendwie gehabt, mich tatsächlich schon 2006 dann auch mit Social Media zu beschäftigen. Also damals dann noch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, mit Foren und so weiter. Twitter kam dann ja erst ein Stück später. Aber Twitter war dann auch tatsächlich nochmal mein Einstieg in die ganze Geschichte und auch die Verknüpfung zwischen On- und Offline. Also weil das damals noch so ein kleines Medium war. Ich meine, das ist immer noch in Deutschland vergleichsweise auch ein kleines Medium heutzutage. Haben sich dann aber auch die Menschen zum Beispiel in Hamburg alle auch offline mal getroffen durchaus. Und zwar monatlich. Und man kannte die dann irgendwann alle. Und
das kenne ich, ja.
Ja, daraus entstanden ist dann halt, dass ich mich über die Jahre da Wissen angeeignet habe, so dass ich mittlerweile halt quasi PR und Social Media gleichrangig beraten kann. Manchmal werde ich auch nur für eine der beiden Disziplinen gebucht oder von Kunden wahrgenommen, weil ich unterscheide das gar nicht mehr. Also ich denke auch, ja, das ist für mich auch nicht mehr so groß, der Unterschied.
Ich kann mich daran erinnern, ich war früher hatten wir von der Galerie aus Helium Core, wir haben, glaube ich, als eines der ersten, einer ersten Webseiten, Galerien-Webseiten in Deutschland ein richtiges Blog implementiert, was damals auch dran lag, dass ich ganz gut mit dem Heiko Hebig befreundet war.
Ah, ja.
Und der hier für, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, New Blog, irgendeine, eine der ersten Blogfirmen, die das halt angeboten haben zum, zum Implementieren. Und der das bei uns in die Website eingebaut hat. Und da bin ich dann tatsächlich auch mal abends mitgegangen zu so einem Blogger-Treffen in eine Kneipe mit 12 Leuten.
Ja, genau.
So hat das da, glaube ich, angefangen. Ja. Das muss auch so 2005, 2006 gewesen sein.
Ja, und bei uns war das hier so 2008, 9, 10, 11. Alle rannten rum mit ihrem Twitter-Handle als, als Aufkleber irgendwie dann, ach, du bist das. Ja, aber das sind alles so kleine Bruchstücke von dem, was mich dann irgendwie ja heutzutage dazu befähigen, da halt auch irgendwie Beratung zu machen. Und generell so Republika und Konferenzen sind auch so, sage ich mal, Sachen, wo man immer wieder Menschen wieder trifft. Und ja, also wie gesagt, ich habe dann ja, in den ersten Jahren sehr viel Zeit investiert, um mich da reinzunörden in diese ganze Geschichte, um das zu verstehen. Und ja, jetzt kann ich davon leben oder seitdem kann ich dann nicht davon leben halt auch. Ne?
Also. Das Ding ist halt, das ist, also man denkt immer, das ist Common Sense und all die Werkzeuge werden jedermann in die Hände gelegt, also Instagram, Facebook und sowas, alles.
Aber alles kostenlos.
Alles vermeintlich kostenlos. Aber um das Problem, was wir heutzutage ja auch, also ich kann natürlich am besten über die Kunst reden, ist halt, dass du dass es so unglaublich in die Breite gegangen ist, in die Masse gegangen ist, dass es einfach zu viele Informationen gibt, um die vielleicht selber noch zu sortieren und zu sondieren. Und vor allen Dingen, wenn du dann, nehmen wir das Beispiel eines Künstlers, der jetzt sagt, oh, Instagram, das muss ich jetzt machen und packt halt seine Bilder drauf und wundert sich dann, warum von Künstler X, warum der 100 Likes kriegt und man selber nur 4. Ich tue mich da auch immer schwer mit, den Leuten da irgendwas an die Hand zu geben, zu sagen, pass auf, so kannst du das steigern, so kannst du das besser machen. Ich glaube, dass man heutzutage diese Aufmerksamkeit, die man am Anfang so entwickeln muss, dass man anderen Leuten erklären muss, wie wichtig das ist. Twitter wäre gut, wenn du das machst für dich und alle sagen, pff, ich habe doch schon eine Website. Dann ist Twitter ganz gut, dann muss man den Leuten Facebook erklären. So hat man mir irgendwann auch gesagt, ja, du musst auf Facebook, das haben mir aber Amis gesagt. Mhm. Habt ihr doch jetzt auch, macht das mal. Und dann kommt Instagram und irgendwann muss man irgendwie mitmischen und keiner weiß am Ende mehr so, der sich jetzt nicht professionell damit beschäftigt, was das eigentlich soll. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass zwar die Branchen und Märkte verändern, aber die Leute, die selber in diesen Märkten sind, gar nicht mehr die Kontrolle darüber haben.
Nee, also es ist vor allen Dingen auch heutzutage, man setzt das voraus, dass Leute, die was Kreatives machen, einfach diese Kanäle haben. Und es geht jetzt auch nicht darum, glaube ich, dass du immer jeden Content-Piece mitbekommen musst. Aber du kannst dir halt schnell über die Arbeiten von jemand, von einer Brand auch irgendwie schnell einen Überblick verschaffen. So, das ist, ne? Also auch ein Aspekt da. Natürlich ist es so, wenn du irgendwie so ein Hardcore-Liebhaber von irgendeiner Brand bist oder von irgendeinem Künstler, dann wirst du die natürlich komplett verfolgen. Klar, die Möglichkeit hast du auch. Aber generell ist es ja auch heutzutage so, alle konkurrieren ja um diese Aufmerksamkeit. Das heißt, die größte Herausforderung ist eigentlich für den Menschen dort draußen sozusagen, der einfach das wahrnehmen will, sich selbst sozusagen zu optimieren und zu sagen, okay, ich folge den und den und den. Aber halt nicht allen, weil dann wirst du halt komplett verrückt. So, mal unabhängig davon, dass natürlich die Algorithmen der jeweiligen Anbieter das mittlerweile auch schon selbst natürlich logischerweise vorselektieren, was du zu sehen bekommst. Und
aber kennst du dich damit sowas aus? Also wenn da neue Trends sind, ich meine, ständig wird auch irgendwas verändert und als dieses Thema, als die Leute, als man da mitbekommen hat, da sind Algorithmen und die schalten sich jetzt dem vor, was ich eigentlich will. Wie kriegst du das mit?
Ja, ich lese halt, also ich habe halt auch meine Newsletter und Blogs. Ich arbeite noch klassisch mit einem RSS-Reader tatsächlich. Das heißt, ich habe alle meine wichtigen Quellen in einem RSS-Reader gebündelt und lese dann halt. Also ich verbringe durchaus also am Tag Zeit damit, Podcasts zu hören. Das ist auch eine Informationsquelle für mich tatsächlich. Und lese halt auch viel darüber. Muss dazu sagen, vor ein paar Jahren war das alles noch ein bisschen einfacher, also das auch selbst hands-on zu machen. Heutzutage hole ich mir für Projekte auch dann mal Spezialisten dazu, die wirklich ganz tief drin sind in bestimmten Materien. Wir reden, wenn wir jetzt bei Instagram oder Facebook, wenn wir darüber reden, das sind halt mittlerweile natürlich auch eine gewisse Weit, sag ich mal, Performance-Kanäle. Also wenn du kein Media-Geld draufwirfst, passiert da unter Umständen nichts. So, das heißt, es geht darum, Kampagnenaussteuerung und so. Mhm. Ich verstehe das zwar alles, aber ich möchte das gar nicht selbst machen, weil das ist schon wieder so ein tiefes Wissen, was andere haben, und dann machen die das halt. Ne?
Aber das ist ja schon der Punkt, wo sich natürlich, ich sag mal, also die meisten Künstler sind Privatanwender. Das sind keine Brands. Also im Prinzip, klar, muss man natürlich sagen, auch jeder Künstler ist eine Brand, jeder Sportler ist eine Brand, jeder Kreative, der mit sich oder seiner Arbeit das Geld verdient, sollte eigentlich eine Marke sein oder so funktionieren. Aber das können ja die wenigsten, das kennen ja auch die allerwenigsten. Das heißt, da geht natürlich unglaublich viel verloren, und irgendwie Wir haben, das diskutieren wir eigentlich auch fast in jedem dieser Podcasts, da haben wir auch so gut, dass du mal hier sitzt. Viele Künstler verstehen das einfach nicht mehr, weil entweder es läuft wirklich hervorragend, dass sie da viele Likes oder sowas bekommen, und dann gibt's immer diese Fantasie, dass man darüber vielleicht auch irgendwas verkaufen kann oder bekannter wird. Aber einen Künstler mit 100.000 Followern, von denen es natürlich in Deutschland ganz wenige gibt, aber international ein paar mehr, das heißt nicht unbedingt, dass der ein erfolgreiches Kunstgeschäft hat oder in Galerien ausgestellt oder sowas, weil ohne tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, kommt man ja nirgendwo mehr hin. Und ich erinnere mich dran, dass das mit den Algorithmen losging. Es gibt so ein paar Künstler, die sind wahnsinnig erfolgreich online gewesen, gerade Amerikaner, weil die sehr früh schon damit angefangen haben. Die haben 400.000, 500.000 Follower bei Facebook generiert, einfach so durch ihre Bekanntheit, durch die hohe Qualität des Contents, den die auch anbieten können, weil sie schaffen diese tollen Bilder und sie posten die online und sie zeigen, wie sie im Atelier arbeiten. Und mehr oder weniger über Nacht oder über einen gewissen Zeitraum hatten deren Posts nicht mehr 3.000 Likes, sondern 500 oder 5.000 Kommentare, sondern noch 30 oder 100, was ja dann nur noch ein Promille ist von dem, was sie eigentlich rein faktisch erreichen. So. Und aber damit werden diese Tools halt ja rein kommerziellen Angelegenheiten. So viel zu diesem, das ist alles frei.
Das ist halt die Hoheit der Anbieter über ihr Produkt. Also wenn wir jetzt mal konkret über Facebook sprechen, das war natürlich klar irgendwann, dass die das irgendwie monetarisieren müssen. Und das geht natürlich dann im Prinzip nur über was in die Werbeeinnahmen. Und das haben sie natürlich sukzessive gesteigert, diese ganze Geschichte. Und ich kenne noch Zeiten, also da haben wir nicht drüber gesprochen, irgendwie, wie viele sehen deinen Post. Wahrscheinlich haben das irgendwie mehr oder weniger alle gesehen, die ja irgendwie online waren, irgendwie in ihrem in ihrer Timeline. So, und dann ging das immer weiter ab bis jetzt, dass du zum Teil, ja, du wirst ja auch abgestraft dafür, wenn dein Content nicht gut ist, wird zwar unter Umständen vielleicht nur noch 5% sehen, wenn überhaupt. Und hast du ein Phrasenschwein hier, wo man mal 3 Euro reinpacken kann? Also Content ist King, das ist nach wie vor, darüber reden wir seit Jahren, umso besser dein Content ist, umso mehr werden das auch organisch sehen natürlich. Aber du wirst trotzdem, also am besten ist immer mittlerweile eigentlich eine Mischung aus Paid und aus gutem Content. Und wenn du das halt gleichrangig quasi befeuerst, dann wird daraus Reichweite. So, das ist eigentlich so die einfache Faustregel. Ich weiß natürlich, dass alle meckern und dass sie auf einmal dafür bezahlen müssen, aber es war klar, also es war, mir war es klar, dass das irgendwann so kommen wird. Ne?
Das Problem ist aber, ich komme da, wie gesagt, immer wieder auf diese Künstler zu, also Galerien okay, die können da ja auch nochmal ein paar Euro in die Hand nehmen vielleicht, da wird ja auch im Idealfall Geld erwirtschaftet, aber Künstler können das nicht. Nee. Da ist die Tür zu in dem Moment, wo es halt so, da werden die halt zu reinen Empfängern wieder. Man sitzt wieder vor der Glotze und guckt zu, was die anderen machen, und freut sich darüber, dass vielleicht ein paar seiner Freunde auch mal was gut finden.
Ja.
Aber man erreicht dann da ja nichts mehr. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass man sagt, Mensch, Künstler, das ist ja auch nicht dein Lohn und Brot, das zu tun. Du sollst tolle Bilder machen. Hör doch mal auf damit. Lass das so sein. So, Pages heißen die, glaube ich, immer noch, ne? Früher waren es mal Fans.
Dann ja, so Fanseiten, ne?
Genau. Die gibt's zwar noch, aber ich kenne kaum noch Künstler, die tatsächlich befeuern.
Die machen das lieber über ihr privates Profil und lassen sich abonnieren oder
genau,
so.
Genau. Du machst das auf und sagst, komm, hey, warum soll ich zweimal Content generieren? So. Aber da wurde ja schon mal viel aufgegeben. So. Und man könnte auch eigentlich sagen, hör doch auf, weil macht doch keinen Sinn. Macht dir doch den Tag ein bisschen leichter, gucken ja auf Facebook. Facebook muss ja auch, oder diese Unternehmen müssen ja auch ein Interesse daran haben, dass die Künstler dabei bleiben durch den Content, den andere generieren, die sie auch spannend finden. Wenn die jetzt alle weggehen, stell dir mal vor, die Kreativen ziehen sie alle zurück. Haben sie ja schon ein paar Mal versucht mit so anderen Apps oder so. Das ist ja immer großes Blabla. Aber ne, so, man hat ja auch Angst, was zu verpassen. Aber wenn diese Angst mal aufhört, also wenn man hingeht, und ich ganz ehrlich persönlich, ich habe eine andere Plattform als viele andere Künstler. Ich habe eine Galerie, ich habe einen Podcast, ich mache viele Dinge, wo ich auch diese Reichweite für brauche. Und darum ist mir das persönlich, ich mische das auch zu einem gewissen Teil mit Privatem, aber so viel Privates ist da halt nicht. Mhm. Aber also ich brauche das und mich nervt das auch ganz oft, das zu tun, aber ich mag es gerne. Ich bin dann weiß auch um den Content, wie wichtig das ist, aber es gibt ganz viele Künstler da draußen, denen könnte ich wirklich sagen, hör auf. Lass es sein, es macht dich nicht erfolgreich. Und was ist, wenn die alle weg sind?
Oder sie machen, ja klar, oder der Ansporn sollte natürlich da sein, so außergewöhnlichen Content zu produzieren, dass sie auch organisch halt vorkommen.
Aber das machen sie ja schon, die machen ja Bilder, die gibt's ja nur einmal, die sind einmalig, nur durch das Internet verlieren sie komplett diese Einmaligkeit. Dadurch ist ja, das ist ja auch so ein Problem, wo der Kunstmarkt, also in dem Bereich stagniert, dass es so Selbstvermarktungsplattformen gibt, über die Künstler sich selber anbieten und dann im Idealfall für die Künstler auch die Kunst verkaufen und das macht den anderen Teil des Marktes, Galerien, so ein bisschen auch das Wasser streitig, aber auch da gibt es so ein paar Erfolgsgeschichten von Leuten, die tatsächlich darüber was verkaufen. Es ist immer diese Karotte, ne, das nächste in Phrasenschwein, aber das, oder zumindest ein Bilderphrasenschwein, diese Karotte, die einem vorhängt, der man hinterherläuft, in der Hoffnung, irgendwann wird doch mal, da wird doch mal der eine das liken, oder vielleicht habe ich auch mal 100.000 und dann habe ich auch den Druck. Und ich kenne auch ein paar Künstler, die das versuchen, ganz akribisch zu machen. Die meisten Künstler, die das ganz akribisch machen, die bauen das ein in Kunstaktionen. Es gibt eine Künstlerin, die heißt Ona Artist, musst du dir mal angucken, die versucht es halt über diesen Bereich Sex hin zu Sexualität und sowas hinzubekommen. Die hat jetzt gerade, nachdem sie da irgendwie 3 Millionen Follower hat inzwischen und auch Geld verdient, also damit, das war ihr Ziel halt auch, das als Performance zu sagen, hat sie jetzt als Künstlerin selber nochmal ein zweites Profil gestartet. Was jetzt wieder viel mehr Wert legen soll auf ihre Kunst. So. Und das heißt, in der Kunst wird sowas oft gerne als ein Kunstprojekt angenommen, aber wirklich was passieren tut da nicht.
Also für sie ist das wahrscheinlich dann eher dann so ein Mitnahmeeffekt, dass von den 3 Millionen auch dann wieder ein gewisser Bruchteil auf ihre eigentliche Kunst geht. Also
Nee, das ist beim Performance ist das ja mal ein bisschen anders. Performance-Künstler haben ja ohnehin Schwierigkeiten, Geld zu finden. Die sehen einfach unglaublich gut aus. Das ist, es ist ein sehr erotisches, sexuelles, sexuell getriebenes Finanzierungsmodell, was da auch hinterher steckt. Die hat dann auch eine Website, wo es dann auch Videos gibt und man kann in allen verschiedenen Social-Media-Bereichen, das heißt Snapchat und sowas, dann das da auch dazu buchen. Und ich verstehe das künstlerische Konzept, das wird nicht jeder verstehen. Aber das Interessante ist halt, wie gesagt, dass sie jetzt nochmal so einen zweiten Counterpart dazu macht und sich auch schon mit ihr auf Instagram zum Beispiel beraten hat. Also mit sich selber als diese sexualisierte Person und mit sich als Künstlerin, die jetzt auf einer anderen Ebene ernst genommen werden will. Die hat aber tatsächlich für dieses Projekt von einem Sammler, will nicht lügen, aber ich glaube, 1 Million Dollar bekommen. Das hat sie aufgerufen, damit sie das jetzt 3 oder 4 Jahre macht.
Okay. War vom Ansatz her ja fast so ein Jörg Haighaus, Alex Diamond Ansatz, fast schon, so ein bisschen.
Ja, mit hübscher, aber ja. Aber nein, aber ich weiß, das sind so Aktionen, mit denen vielleicht Künstler dann auch was machen können. Aber wenn du jetzt Bilder malst, und du malst Bilder und du willst dich vielleicht auch gar nicht unbedingt so selber in Szene setzen, also nicht ins Atelier reingucken lassen, sondern nur deine Bilder malst.
Dann wird's in Social Media sowieso schwierig, ne? Ja. Also du musst dich natürlich auf eine gewisse Art und Weise halt auch irgendwie blank machen, natürlich, wenn du das willst, ne? Ja. So, und ist halt die Frage. Also würde ich, wenn ich Social Media nicht mache als Künstler, würde ich dann tatsächlich weniger oder gleich viel verkaufen? Und du sagst ja auch immer selbst, der Aufwand ist schon natürlich sehr hoch. Und ich weiß natürlich, dass hinter diesen Geschichten sehr viel Aufwand steckt. Da haben wir natürlich auf der einen Seite auch Künstler, sind natürlich auch in der Regel extrovertiert und möchten ja auch wahrgenommen werden. Also das ist ja auch so eine Sache der Eitelkeit wahrscheinlich.
Ich glaube, die Künstler, die man wahrnimmt, sind die Extrovertierten, aber viele sind das natürlich gar nicht.
Ne? Ja. So. Ja, aber es ist die Frage, wie sind die denn früher an ihre Käuferschaft gekommen, ohne, also als es noch kein Netz gab. Also dann, ne, so.
Ausstellungen machen.
Ausstellungen.
Zeigen. Ja. Also, aber dann in echt.
Ja.
Und dann da natürlich auch nicht alle wollen ja auch unbedingt so berühmt werden. Also viele Künstler machen sie ja einfach nur, weil sie es machen wollen. Aber natürlich möchte jeder damit so viel Geld verdienen, dass er davon leben kann. Aber dann musst du eine Galerie finden und dann musst du ausstellen.
Ja. Also die Sache ist ja auch die, ich glaube, die sammeln und so weiter, die wissen ja auch schon was sie haben wollen. Die können das auch natürlich auf eine gewisse Art und Weise online machen. Ich sehe ja eher Kunst so als Quality Time irgendwie auch. Also wenn ich bei dir auf eine Ausstellung gehe, ist das ja jetzt wie gesagt, eine Zeit, die ich dann halt genießen kann, weil dann Menschen da sind, Unterhaltung, die Kunst und so weiter.
Ja.
Das ist vielleicht auch so eine Sache. Also das halt auch heutzutage, deswegen funktionieren ja wahrscheinlich auch schon auch immer noch, weil sie einen völlig anderen Ansatz ja auch haben irgendwie. Ne? Also es ist ja auch eine Kommunikationsplattform, das Ganze.
Ja, also ja, absolut. Das ist ja, das sollte ja auch ein Grund sein, warum man sich Ausstellungen und Kunst immer noch in Wirklichkeit anguckt, weil es halt natürlich einen ganz anderen auch einen Unterhaltungswert hat, den dir das Internet natürlich so nicht geben kann. Und vor allen Dingen der Bildschirm, der ja relativ klein ist, was gerade für das visuelle Element in der Kunst natürlich eigentlich nicht gut ist. Du hast natürlich da einfach auch inzwischen das Problem, dass du diese Informationen gar nicht mehr so richtig weitergeben kannst. Also du sagst, Ausstellungen sind schön und darum sind sie auch immer noch besucht, aber es gibt ja dadurch, dass jeder einfach auch losgehen kann und sagen kann, klick, 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 ich bin Künstler, ich stelle das jetzt online, ich mache einen Account oder ich mache jetzt eine Galerie auf und kriege gleich Sichtbarkeit, hier ist meine Adresse. Früher war das ein bisschen schwieriger, das zu erreichen, dass überhaupt Leute wissen, dass du da bist. Wenn ich dann denke, der Ralf Krüger macht das immer noch, aber wie wir früher rumgerannt sind und Flyer verteilt haben in der Nachbarschaft, als wir in der Schanze da am Stadion unsere erste Galerie hatten, dann haben wir das mit den Aufklebern angefangen, dass sie die Stadt zupflastern eben mit Künstleraufklebern, die wir von Künstlern haben gestalten lassen. Dann haben wir, wie gesagt, Flyer überall hingebracht, was auch ein schönes soziales Social-Media-Anlass auch ist, weil du mit den ganzen Leuten, in den ganzen Geschäften in deinem Viertel immer in Kontakt bist.
Ja.
Immer mal so,
Gespräche,
darum, einmal im Monat bist du da und bringst Flyer rum. Und die ersten Male ist es immer noch so, ja, kannst du da vorne hinlegen oder auch nicht, wir wollen keine mehr. Und irgendwann ist es so, oh geil, und neulich war ich bei euch. Das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Heute hast du die Schwierigkeiten, diese Informationen überhaupt dahin zu bekommen. Wir haben, also wenn wir bei Veranstaltungen, als ich früher Facebook gemacht habe, haben sich, keine Ahnung, 100 Leute angemeldet, die auch schon bei Facebook waren für die Veranstaltung selber. Mhm. Davon sind dann 80 gekommen und die 20, die nicht gekommen sind, sich nochmal vorher persönlich entschuldigt, dass sie nicht kommen.
Ja.
Heute hast du so eine unglaublich große Streuwirkung und ja, und das ist vielleicht auch so ein Problem, dass du diese Information, wir machen was Tolles, einfach mit so vielen Menschen teilst, die auch alle was Tolles machen.
Aber was, Jörg, spricht denn dagegen, dass du, mal abgesehen von Social Media, das nicht weiterhin so machst? Also, dass du immer noch Flyer in Läden bringst. Das ersetzt das, also das kann das ja auch unterstützen. Also ich.
Klar.
Also.
Also wie gesagt, ich beschwere mich ja nicht über meine Besucherströme hier, aber ich glaube, es ist auch viel weniger geworden als früher. Aber ich finde es okay so, weil ich ein schönes Publikum habe. Also so das sind immer gute. Das ist aber vielleicht auch das Privileg, wenn man das so lange macht. Mhm. Aber ich denke jetzt über Leute, die jetzt anfangen oder die es seit 3, 4, 5 Jahren machen und die entweder darunter leiden, dass es proppevoll ist und sich keiner für das interessiert, was da ist, sondern weil es ein geiler Event ist, ein geiler Anlass ist, das richtige Bier oder die richtigen Brands halt auch da sind. Und man gesehen wird, oder aber, dass es halt unglaublich schwierig ist, die Leute hinterm Ofen hervorzulocken, da hinzukommen, wo sie jetzt gerade was machen. Und ja. Ich glaube, das ist nur eine Mischung ganz gut. Was ich mache heutzutage ist, ich darf ja nicht vergessen, Flyer rumbringen, das kostet Zeit. Die Zeit verbringe ich heute ganz viel vom Rechner, um Social Media zu machen. So, also es wird ja nicht mehr, man gewinnt ja nicht mehr Zeit.
Vielleicht musst du das ein bisschen aufgleisen, die Zeit. Also mehr zwischen Offline und Online nochmal.
Ja. Also wenn ich wirklich möchte, was ich immer mache, ist persönliche Ansprache. Da bist du ja auch manchmal Opfer von, dass ich dann mal persönlich eine WhatsApp-Nachricht oder sowas nochmal von der Ausstellung schreibe.
Total. Schicke.
Genau. Ich mache das aber natürlich nur bei Leuten, die ich gut finde. Ich finde den Newsletter immer noch wahnsinnig wichtig.
Er wird auch gefühlt wieder wichtiger irgendwie, ja. So. Also man hat ihn ja schon abgeschrieben gehabt zwischendurch. Aber jetzt merken die Leute, und da sind wir wieder bei dem Thema, also die Reichweiten kicken ein in Social Media und dann merken sie, ach Mensch, aber die Öffnungsraten bei Newslettern ist dann ja doch gar nicht so schlecht, wenn ich das andere sehe.
Ja, das stimmt.
Und stimmt. Also das Newsletter sind nicht tot.
So. Also Newsletter haben wir, früher war, gut, weil wir auch so früh dran waren mit einer eigenen Website, einer richtigen Website zu Zeiten, wo gerade in Deutschland die Galerien ja meistens so, wenn sie online waren, so eine Visitenkarte im Netz stehen hatten.
Mhm.
Meistens so als ein JPEG, was eine halbe Stunde braucht zum Laden.
Oder viel schlimmer, vielleicht noch ein Flashen animiertes, was dann Rechner zum Glühen gebracht hat.
Ja, weil Galerien stellen ja so traditionell, vor allem aus der Zeit war ja noch mehr White Cube als heute, aber da waren halt diese großen Bilder aus der Galerieräumen selber, die relativ hochauflösend, also waren, damit das auch geil aussieht. Kunst muss auch geil aussehen. Mhm. Und du hast immer noch so, bist auf die Webseite gegangen und Strich, 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 Strich. Dann haben sie die Schrift meistens noch in weiß davor gesetzt, damit man auch wirklich warten muss, bis das ganze Bild geladen ist, bevor du überhaupt mal anrufen kannst. Aber das ist eine andere Zeit von Galerien, die wollten auch nicht unbedingt angerufen werden. Das wollte ich jetzt, aber wie gesagt, damals unser Newsletter, wir hatten zu Hochzeiten vor Facebook fast 8000 Abonnenten auf unserem Newsletter für eine Galerie. Wir waren ja auf den Messen in den USA und sowas alles. Das war halt, wir haben dieses Blog geschrieben. Ich habe täglich Blog-Entries gemacht. Mhm. So, wir haben manchmal, das erste Mal mit Alex Diamond damals nach Miami geflogen sind, also mit Alex Diamond, als das Projekt anonym wurde. Es war ja eine Zeit lang, mal ein paar Jahre mal anonym. Da haben wir einfach Alex Diamond als eine fiktive Figur aufgebaut. Und das weiß ich noch, als wir in Miami waren, 2006, da habe ich einen extra Blog gemacht, das nennt sich die Alex Diamond Miami Diaries und habe dann quasi aus der Sicht von Alex Diamond darüber berichtet, was in Miami alles so abgeht. Mhm. Und da hatten wir so viele Hits drauf, Klicks drauf, Visitor, die das gelesen haben, jeden Tag. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, als Social Media quasi diesen Teil wirklich weggenommen hat und ich mal analysiert habe, wer liest, wer öffnet den überhaupt noch? Mhm. Und von diesen knapp 8000 Leuten oder 7500 Leuten, die bei unserem Newsletter waren, wurden das natürlich immer weniger.
Klar.
Und dann bin ich hingegangen und habe alles rausgeschmissen, was gar nicht mehr öffnet. Weil ich sage, warum soll ich so eine hohe Zahl haben? Auch einfach, um die Qualität für mich persönlich zu verbessern, weil was habe ich davon, wenn dann irgendwie 3% aufgemacht haben? Mhm. Und ich muss sagen, es werden immer so ein bisschen mehr. Es ist auch tatsächlich bei den letzten Newslettern, die ich schreibe, immer wieder öfter so diese Unsubscribes, was ich aber auch gut finde, weil es ist eine Reaktion darauf, was wir machen und wie man das macht. Und was ich letztes Jahr gemacht habe, wieder angefangen habe, was ich früher auch gemacht habe, was ich eine Zeit lang nicht gemacht habe, weil es mir einfach zu viel Arbeit war, ich habe wieder angefangen, den zweisprachig zu machen. Deutsch und Englisch. Mhm. So. Und ich glaube, dass man, was du ja sagst, diese Qualität und dieses Persönliche, da muss man wieder ein bisschen mehr hinkommen.
Ja, durchaus, ja, klar.
Aber wie gesagt, wer kann das schon? Also wenn ich mir die Generation von Melvin angucke, also meinem 21, fast 21, wenn der Podcast kommt, 21-jährigen Sohn, der sich neulich beschwert hat, dass ich ihn jünger gemacht habe, die interessieren sich da nicht mehr für Facebook. Die machen Instagram auch nur mehr so als Spaß.
Ja.
Das ist für die gar nicht mehr dieses Broterwerb und dieses Wichtige. Ich glaube, dass in unserer Generation viel mehr Leute morgens auch erstmal aufstehen und gucken, was ist denn alles so passiert.
Aber wie konsumiert denn Melvin mit jetzt noch 20 quasi, wie konsumiert er Medien oder Inhalte?
Also die gucken ganz, also die kommunizieren ganz viel über WhatsApp und ganz viele ihre Gruppen oder sowas. Die kommunizieren auch über die anderen Kanäle, das ist denen egal, wo ich immer sage, boah, jetzt schreibe mich doch nicht auch noch über Instagram, es gibt doch schon 15 Kanäle. Ja. Das ist denen egal wie viele, das kriegen die hin von der Kommunikation untereinander. Die tauschen halt lustige Dinge meistens aus oder besondere Dinge. Wenn irgendwie ein Basketballer wieder letzte Nacht unglaublich viel Körbe gemacht hat, dann ist das was vielleicht geteilt wird. Oder was habe ich heute bekommen von Melvin? Shaquille O'Neal hat sich ein neues Auto oder ein neues Auto geschenkt bekommen und Melvin schickt mir das zu und sagt, das hätte ich auch gern.
Okay.
So, ne? Also so auf diese Art und Weise. Und
das ist ja übrigens auch die, sag ich mal, größte Angst der Werbetreibenden, dass diese ganzen jungen Menschen mittlerweile darüber dahingegangen sind, quasi in geschlossenen Gruppen zu kommunizieren und dass da quasi Potenzial an ihnen vorbeigeht, weil sie die gar nicht bespielen können zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, da muss man was Neues finden. Also das, ich glaube, das, was von der Zeit her am meisten konsumiert wird in der Generation, ist wahrscheinlich Netflix und Amazon Prime und Videos und Serien gucken
YouTube.
Und sowas. Genau, YouTube so, vor allem.
Genau, ja. So. Ja, das ist auch, also ich hätte jetzt auch mal irgendwie so einen Kundenfall, einfach mal zu überlegen, was ist eigentlich, wir wollen irgendwie Aufmerksamkeit haben bei 12- bis 18-Jährigen, wie geht denn das eigentlich? Also so früher so, was sind die Bravo, Popcorn, Pop-Dings, keine Ahnung, ja. Gibt's ja nicht mehr oder hat halt gar nicht mehr irgendwie die Auflage, ist halt ein Witz geworden, so. So, also,
ja. Gibt's die noch?
Und bist du halt, ja, die gibt's noch. Ich glaube jetzt schon seit einiger Zeit nur noch 2 wöchentlich. Okay. Und mit einer Auflage von unter 100.000. Und ich glaube, die war mal wahrscheinlich bei über einer Million mal. Ja, so. Ja. Nee, also ich glaube so, was die jungen Menschen halt so, oder ja, sind ja fast, weiß nicht, Kinder, Jugendliche, das ist halt viel YouTube irgendwie dann auch ab einem gewissen Punkt. Wenn ich immer sehe, so bei meiner Nichte, das ganze Wissen auch so von irgendwelchen Sachen holt sie sich bei YouTube halt so. Mhm. Ne? Also diese ganzen DIY-Geschichten und so weiter. Und dann, ja, da ist halt viel, viel Wissen gebündelt. Und viele nutzen das auch richtig, finde ich halt so. Ne? Das ist ja nicht nur ein Konsumieren oder so, sondern die nutzen das wirklich ja auch praktisch und kreativ halt, ja. Was da so vorhanden ist. Und natürlich, weiß ich nicht, Snapchat wird wohl auf kurz oder lang gegenüber Instagram halt eingehen. Ich glaube, die hätten mal lieber ihre Chance genutzt vor ein paar Jahren, hätten das Ding, was war das damals, 80 Milliarden, 100 Milliarden, irgend sowas, hätten das mal lieber verticken sollen, weil...
Ja, das ist interessant, das ist so ein, da ist dort so ein Switch stattgefunden. Ich weiß, dass also ich mache ja Instagram auch schon relativ lange und aber schon natürlich zu einem Zeitpunkt, wo es echt schwierig war, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es in Amerika halt einfach schon so groß war.
Ja.
Aber als ich hier nach Deutschland kam und da habe ich damals mit dem Joe Fischer hier zusammengesessen und dann hat der das angefangen und dann ist der durchgedreht. Da ist der rumgerannt, weil er ist ja Fotograf, der mit der Leica fotografiert und eigentlich diese iPhone-Fotografie verabscheut. Aber da ist der, da hat er auch damals hier in Hamburg gelebt und bei mir einen Büroplatz gehabt und gesagt, ich muss mal los. Und dann hat er draußen mit dem iPhone schwarz-weiß Street-Photography gemacht und ein Bild nach dem anderen hochgeballert und hat sich gefreut, wenn ich das schon geliked habe, bevor er zurück war. Aber viel mehr ist noch nicht passiert. Dann hat sich aber relativ schnell natürlich dadurch auch so Follower aufgebaut oder sowas. Und das war so eine Zeit, ja, auch als wir das angefangen haben zu nutzen für die Galerie und da wo hier die Generation, die Freunde von Melvin, da habe ich immer gesagt, auf Instagram hast du gesehen, wo? Interessiert uns nicht. Mhm. Facebook, und da haben die alle diese Snapchat gemacht und wie gesagt WhatsApp und sowas. Ja. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Von denen, Instagram ist bei denen auch tatsächlich viel wichtiger
geworden. Ja, Instagram hat halt einfach viel mehr Geld vorhanden und die haben einfach die ganzen coolen Sachen, die Snapchat hatte, halt einfach adaptiert. Also wir können euch nicht kaufen.
Also okay. Diese Stories und sowas,
ne? Ja, wir können euch nicht kaufen. Ja. Dann machen wir es halt selbst. Also auch diese ganzen Filtergeschichten und Hasenohren und so, du weißt, wovon ich rede. Das sind ja so alles Sachen, die eigentlich von Snapchat mal gekommen sind und die jetzt bei Instagram ganz normal implementiert sind, schon seit sehr langer Zeit. Und bin mal gespannt, was Instagram TV, was da passieren wird. Das ist noch klein, da guckt noch keiner rein, aber das könnte unter Umständen halt so das Bewegtbildformat, Bewegtbildkonsum der Zukunft sein tatsächlich. Mhm. Also ganze Serien oder Filme auch da reinzustellen. Da passiert noch einiges, denke ich.
Ja, jetzt ist es auch natürlich so, dass wenn wir nochmal auf die Künstler zurückkommen und all diese Möglichkeiten sehen, der Künstler ist ja an sich schon irgendwie ein Produzent, der muss ja noch mehr produzieren eigentlich. Müsste man ja als Künstler auch hingehen und sagen, ich nutze diese Stories mehr und erzähle da ein bisschen mehr und mache ein bisschen mehr. Ist das eigentlich schon wichtiger als dieser? Also man hat ja eine Zeit lang versucht, dass sein Feed immer gut aussieht und dass alles irgendwie so stimmt. Dafür habe ich früher auch mal Lob bekommen, wenn ich dann so Bilder über
6, 7, 8 12, Bilder.
12, genau. Alles Mögliche, so alles, was sich durch 3 teilen lässt, da durchgezogen habe. Story ist das neue Ding dabei eher bei.
Ja, also nicht umsonst, also ich gefühlt, so in meiner Filterbubble gucken viele Stories, aber gar nicht mehr unbedingt viele in ihre Timeline rein, also in die eigentlichen Bilder. Und deswegen schreiben mir auch viele in ihre Stories rein. Übrigens, ich habe ein neues Bild gepostet, was ich immer so ein bisschen lame finde. Aber das scheint so zu sein, dass die Leute eher an der Abfolge von Story-Pieces, Snippets interessiert sind, weil sich daraus ein ganz anderes Format ergibt, ganz einfach. Und das auch viel dynamischer ist. Und
Neulich hat mir jemand erzählt, durch dieses ganze Aufsplitten in diese kleinen 15-Sekunden-Segmente und sowas. Mhm. Und manche machen ja wirklich ganz viel hintereinander und da passiert dann ganz viel und dann springt man zum nächsten. Da war man gerade bei Michael Hein und hat gesehen, was du auf Henry Rollins Konzert warst und dann springst du zu jemand anders und dann springt man wieder zu jemand anders und dann kommt jemand, der hat vielleicht 20 von diesen kleinen Filmen gemacht. Dann neulich hat jemand gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, dass der einzige Grund, warum wir das tatsächlich so konsumieren können und warum unsere Kinder und das auch so konsumieren können, das liegt an MTV. Weil MTV unserer Generation beigebracht hat, in diesen kurzen Schnipseln visuell zu konsumieren. Mhm. Und das finde ich ein total spannendes Ding, weil ich meine, die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das benutzen, wissen gar nicht, was MTV ist.
Nee.
Aber das fand ich einen ganz interessanten Ansatz.
Opa erzählt vom Krieg.
Genau, sowieso Opa erzählt von MTV damals so. Na gut, aber ich meine, Melvin und seine Freunde, als Michael Jackson gestorben ist, irgendwie fragt, wer? Wer? Kenn ich den? Und dann haben die den erst kennengelernt. Also heutzutage musst du als so jemand einfach auch sterben, damit du diese Generation überhaupt noch erreichst.
Ja.
Ja, gut, aber
also ich glaube, bei diesen Stories ist auch noch viel Potenzial halt, ja, ne? Weil du das natürlich mittlerweile mit so vielen Third-Party-Apps, mit so vielen Geschichten und auch natürlich mit deiner eigenen Dramaturgie so gestalten kannst, dass das auch richtig, dass das auch spannend ist natürlich, unterhaltsam. Entertainment ist da halt irgendwie das Große natürlich.
Klar.
Klar, sind auch immer mehr, sag ich mal, Brands dabei. Also ist dir das mal aufgefallen, dass mittlerweile quasi die Sponsored-Stories so extrem hochgegangen sind, dass du mittlerweile hinter fast jedem privaten, jeder hinter privaten Story immer gleich wieder irgendwas hast, was auf ein Produkt oder auf ein Unternehmen hinweist. Das ist sehr viel geworden. Aber da ist auch noch viel Potenzial für die Brands und viele machen das ja auch sehr gut, finde ich halt so, ne? Also wenn die Werbung dann wiederum wie immer im Leben so gut gemacht ist, dass du dran bleibst, wirst du eine Chance haben, dass du dich eventuell mit dem Produkt auch auseinandersetzt irgendwie so, ne?
Ja gut, aber das ist also das ist vielleicht auch mal in so einer, in so einem, wenn es anfängt, dann ist es vielleicht noch okay, aber wenn es halt immer mehr und mehr und mehr und mehr wird, dann wird die Qualität auch nicht mehr so hoch sein, ne? So.
Mhm.
Aber klar, es muss natürlich jede Branche. Ich glaube, was für die Kunst, warum ich da immer wieder darauf zurückkomme, was für die Kunst so schwierig ist, ist, dass die sich Kunst, also gerade der Teil, der produziert, große Schwierigkeiten hat, sich als eine Branche anzusehen und in diesem kommerziellen Kontext zu funktionieren. Und ich glaube, das ist einfach, in der Zeit sind wir angekommen, dass es ohne das gar nicht mehr funktioniert. Wenn man sich versucht, da komplett rauszunehmen, dann musst du dich wirklich komplett rausnehmen. Dann ziehst du irgendwo weit weg von der Stadt, aber dann machst du auch kein Instagram und kein Facebook. Ich habe hier letztes Jahr einen Podcast gemacht mit Peter Skoga. Das ist ein sehr berühmter, sehr bekannter dänischer abstrakter Künstler. Den haben wir auch hier ausgestellt und der ist Anfang Mitte 60.
Mhm.
Also für den ist das gar kein Thema. Der macht das gar nicht. Der lacht darüber. Der braucht das auch nicht mehr. Der hat seine Kundschaft und sowas alles. Aber der versteht das. Klar, der ist nicht doof. Der weiß das auch. Der hat auch Kinder, die das nutzen oder sowas. Aber der ist immer so total befreit, wenn er davon spricht, weil er das nicht braucht.
Mhm.
Und ich glaube, dass sich viele heute, gerade die das versuchen, darüber auch eine gewisse Plattform zu haben, auf der sie sich vermarkten können oder präsentieren können, dass das einfach so einen unglaublich hohen Stressfaktor immer hat, dass man versucht, irgendwas zu erreichen, was man...
Ja, vor allen Dingen, wo ist das Ende der Fahnenstange erreicht bei der ganzen Geschichte? Du wirst immer auf der Hast sein nach neuen Likes, nach neuen Followern, nach Geschichten.
Ja.
So. Man ist toll, wenn jemand wie er natürlich irgendwie darüber sozusagen lachen kann und davon befreit ist, ne? Das ist aber wahrscheinlich, also A, des Alters wegen wahrscheinlich, weil, ne, so, und einfach irgendwie auch durch mit dem Thema, weil er sein Business schon so quasi aufgebaut hat, auch schon zu Zeiten ohne Social Media wahrscheinlich. Und vielleicht ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwann wieder ein USP wird, einfach diese ganzen Sachen nicht zu haben. Also, weil alle sie haben, hast du dann wieder ein Alleinstellungsmerkmal unter Umständen. Die Frage ist aber trotzdem, wie wirst du wahrgenommen natürlich? Ne?
Also ich glaube, man muss da auch versuchen, ganz persönlich seinen eigenen Weg zu finden. Also wenn ich das für mich so sehe, ich hadere da auch oft mit, vor allen Dingen mit der Zeit, die das kostet. Jetzt ist es so, dass ich von meinem Selbstverständnis her auch einfach zwei Dinge nicht mache. Das eine, ich mache keine wirklich richtig privaten Dinge. Also mein jüngster Sohn kommt ins Internet, wenn er da selber rein will. Und mein Familienleben an sich hat da auch nicht wirklich, also das Weihnachtsbild, was wir gemacht haben, was wir in der Familie rumschicken, das würde ich persönlich niemals bei Instagram oder Facebook oder sowas posten. Das ist nicht meins. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, was ich nicht machen kann und nicht machen will, ich möchte keinen Bullshitter posten. Ich möchte weder inhaltlich noch visuell Bullshit posten, weil das, was ich mache, visuell hat eine hohe Qualität und das ist das, so möchte ich mich da darstellen.
Mhm.
Aber wo ich mich rausgenommen habe, mehr oder weniger komplett. Ich gucke nicht darauf, wie viele Leute meine Sachen liken. Ich gucke nicht darauf, wie viele Leute mir auch wieder folgen oder sowas. Ich mache diesen Content. Meistens weiß ich, dass er gesehen wird, weil ich immer noch genug persönliche Kontakte habe, die mir sagen, Mensch, das sind ja neue, tolle Bilder, die du da oben in deinem Haus malst, die aber noch nie irgendwas geliked haben, weil mir das auch nicht machen.
Ja, genau, das ist.
Aber du musst halt irgendwie, musst du so deinen Weg finden. Und wenn du dich da dem Druck aussetzt, immer auch dieses Feedback zu bekommen oder auch dich, du kannst ja Leute fragen, wann ist ein guter Zeitpunkt, was zu posten?
Welche Uhrzeit zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Aber das kann ja keiner wirklich ernsthaft beantworten, weil das hängt ja von so vielen Faktoren.
Was? Haben die keinen Berater oder was?
Ja, aber könntest du sagen, also ja, okay, du kommst aus Deutschland, dann sind das vielleicht Zeiten oder sowas. Aber das bedeutet das tatsächlich was?
Ja, ich meine, also ja, natürlich. Also man kann das natürlich nie im Idealfall sagen, aber wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe wahrscheinlich irgendwie morgens zwischen 7 und 8 wahrscheinlich eher ins Büro fährt, irgendwie pendelt im Auto oder wie auch immer, dann weiß ich ja, wie ich sie erreichen kann. Mhm. Oder Mittagspausen, auch immer gern genommen. Wochenenden. Also stell dir selbst die Frage, wenn du die Zielgruppe bist, wann bist du denn aufnahmefähig oder wann nimmst du das wahr und wann eher nicht? Ich glaube, Montags um 10 oder um 11 was auszuspielen, macht das eher nicht so Sinn. So. Das ist der erste Arbeitstag in der Woche, du bist mittendrin irgendwie, da bist du nicht unbedingt bei Social Media unterwegs. So.
Ja. Ja, das heißt aber.
Du kannst natürlich auch, die Plattformen bieten dir ja auch Tools, dass du über einen Longtail sehen kannst, was gut funktioniert.
Ja.
So, und da einfach.
Longtail heißt?
Ja, über einen gewissen. Dann Zeitraum auch und dass du dann auch sehen kannst, was halt gut funktioniert und was nicht. So, und dann immer wieder ableiten, anpassen, so.
Ja, aber das grundsätzlich, was das voraussetzt, ist, dass sich jetzt mal so Künstler schon mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe eine Zielgruppe. Das ist ja nochmal, das sind so Begriffsdefinitionen, mit denen können wir gut umgehen und wir wissen, wie die funktionieren. Und das Schöne ist ja meistens, wie wenn man eine Sprache lernt, wenn man weiß, was die Begriffe bedeuten, dann sind sie auch tatsächlich hilfreich. Man kann sich da auch lustig drüber machen, klar, aber das macht vielleicht der eine oder andere Künstler, aber der wird sich nicht mit einer Zielgruppe auseinandersetzen.
Ja, aber er weiß ja schon, er wird ja schon Erkenntnisse darüber haben, wer seine Kunst kauft.
Ja, genau, sich dafür interessiert.
So, dann weiß er ja seine Zielgruppe irgendwie schon. Also
ja, ja.
Wenn er weiß, es sind immer irgendwie alte weiße Männer, die meine Kunst kaufen. dann hast du einen Indikator schon mal dafür, ne?
Also es gibt ja auch mal so manche Sachen, zum Beispiel unser Tool, mit dem wir den Newsletter gestalten, da spaßeshalber klicke ich manchmal drauf, dann schätzt er die optimale Zeit gemessen an unseren Usern für den Aussend des Newsletters. Und da kommt immer grundsätzlich 5 Uhr nachmittags bei raus. Immer. Da steht immer 5 Uhr nachmittags. Jetzt weiß ich aus persönlicher Erfahrung, 5 Uhr nachmittags ist bei mir eine Zeit, da kann ich keine Newsletter lesen. Also da bin ich meistens schon wieder in der Familie unterwegs. Ja. Da ist der Tag zu weit fortgeschritten. Also für mich haben so Newsletter, weil jeder halt natürlich auch einen anderen Arbeitsrhythmus hat.
Man hat aber auch von Newslettern, also von E-Mail eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Das versuche ich auch mal den Menschen zu erklären. Also er kann nicht erwarten, dass wenn er mir eine E-Mail schickt, dass ich darauf innerhalb von einer Stunde oder 2 Stunden antworte. Kann auch mal ein Tag vergehen. Mhm. Also E-Mail ist kein Echtzeitkommunikationsmittel. Bei Social Media ist das schon wieder eine andere Geschichte. Das ist halt viel mehr auf Schnelligkeit ausgelegt und während eine E-Mail dann durchaus auch mal liegen kann. Also das so. Und ich glaube, dass dann auch eventuell, dass es Menschen gibt, die sich dann vielleicht am Wochenende Zeit dafür nehmen und einfach mal die Newsletter, die sie abonniert haben, vielleicht auch mal in einem Rutsch zu lesen, möglicherweise. Mhm. Also, ne?
Also mehr wie so eine Zeitung. Und was würdest du denen mal empfehlen? Du hast vorhin Montag 11 Uhr gesagt, das wäre ein schlechter Zeitpunkt. Was ist denn für einen Podcast eine gute Uhrzeit oder eine gute Tageszeit?
Für einen Podcast zum Ausspielen. Also erstmal ist es generell wichtig, da sind wir auch wieder beim Bloggen, eigentlich eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Also Hörer und Leser, Hörer in dem Fall, sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Und wenn ich weiß, da kommt jede Woche ein Podcast oder alle 2 Wochen, dann ist das schon mal gelernt. Ich kann mich darauf verlassen, alle 14 Tage kommt ein Podcast. Und im Idealfall kommt der dann wirklich zur gleichen Zeit am gleichen Wochentag. Dann ist es auch unerheblich, ob das abends oder morgens kommt, aber du lernst, dass da was kommt. Und die Podcatcher-Apps, also Apps, mit denen du deine Podcasts verwaltest, die sind ja dann auch so eingestellt, dass sie dann automatisch bei dir einfliegen und sich auch downloaden. Dann kriegst du eine Push-Notification, dass die jetzt da ist, die neue Folge. So, und da ist auch, glaube ich, eine ideale Zeit, gibt's da, glaube ich, nicht. Also, ich weiß nicht, also ich persönlich habe so viele Podcasts abonniert und ich höre natürlich auch sehr viele. Ich habe dann so Prioritätenlisten. Also ich habe halt tatsächlich eine Podcatcher-App, die wirklich so auf Nerd-Level ist.
Ja. Das heißt, die sucht das raus, was du tatsächlich viel hörst, oder?
Ja, das ist dann so eingestellt, dass die Podcasts, die mir super, super wichtig sind, wirklich auch sofort downgeloadet werden. Und zwar auch, wenn ich nicht im WLAN bin, sondern mit meinem Datenvolumen, weil ich sie dann in dem Augenblick wirklich haben will und die Chance haben will, sie jetzt hören zu können. Während andere erstmal nur so eintrudeln und dann müsste ich nochmal per Hand quasi sagen, jetzt hol die mal runter, mach da mal einen Download und ja, also ich kriege halt meine, die eine A-Prio bei mir genießen, die kriege ich dann auch sofort mit, dass sie neu da sind und kann sie auch sofort hören. Ne? Ja, also ich glaube, Uhrzeit oder Tag ist da bei Podcast nicht so entscheidend. Wichtig ist auf jeden Fall, sag ich mal, diese Regelmäßigkeit und ja.
Ja, ich glaube auch. Also das ist der Grund, warum ich dieses Medium Podcast ja jetzt auch inzwischen ja sogar noch stärker an Fokus stelle, als ursprünglich, als ich das geplant habe. Da bin ich ja eher davon ausgegangen, ich mache so einen im Monat. Und jetzt sind wir nach 10 Monaten Helium Talk bei der Folge 29, die wir hier aufnehmen. Für mich hat das einfach den Vorteil, weil all das, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses Versuchen da, Reichweite hier, Likes möglichst schnell, kaum Zeit, das zu konsumieren, die ganze Information. Das Schöne an dem Podcast für mich ist halt immer, dass die Leute, die das so hören, in dem Moment auch einfach die Zeit dafür haben. Und die Zeit heißt ja jetzt nicht, dass man zu Hause auf dem Sofa liegt und jedem Wort zuhört, sondern man lernt das ja auch, das quasi zu konsumieren, wie man einen guten Soundtrack oder sowas konsumiert. Ja. Bei all den möglichen Aktivitäten, denen man halt sonst auch einen Kopf im Ohr haben kann.
Ja, also die Podcasts machen und die das professionell auch vertreiben, werben ja mal damit, dass das ein Medium ist, was du konzentriert hörst. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich setze mich nicht hin, und hab Kopfhörer auf und höre jetzt speziell einen Podcast, sondern ich gehe mit dem Hund Gassi, ich mache irgendwas im Haushalt, ich mähe den Rasen, ich mache die Hecke, ich mache immer, also bei allen Tätigkeiten, die ich kann, so aus dem Automatismus, ich habe immer Kopfhörer auf. Bin auch ein bisschen, nervt immer mal so einige Leute, aber ich habe eigentlich so permanent Kopfhörer irgendwie auf, wenn ich so, weiß nicht, Sachen mache. Und natürlich, du kriegst viel mit, manchmal kriegst du aber auch irgendwas nicht mit. Aber das kann man auch nicht verlangen irgendwie. Also ich höre Podcasts zum Beispiel, die sind durchaus mal 5-6 Stunden lang irgendwie. Ja, mein Gott, freue ich mich auch immer über Podcaster, die in der Lage sind, Kapitel einzufügen, dass ich dann auch mal ein langweiliges Thema eventuell mal überspringen kann.
Ja, also das hat ja auch viel mit Selektion zu tun. Ich finde das ja auch, aber das hat natürlich auch, ist glaube ich immer noch der Vorteil eines relativ jungen Formats, was wir hier bedienen, dass es, dass wir noch in der Lage sind, das so ein bisschen selber zu bestimmen, wie wir das gut finden. Also ich gestalte diesen Podcast ja auch so, dass ich sage, okay, ich habe auch immer englische Folgen dabei, da hast du mir damals schon gesagt, als wir uns das erste Mal drüber unterhalten haben, sagst, schade, die werde ich mir nicht anhören. So, aber jetzt hörst du dir sowieso nicht jede Folge an, sondern du kannst ja selektieren. Ich weiß, wenn ich Podcasts mit bestimmten Leuten aufnehme, das ist zum Beispiel ein Podcast, wo ich finde, zwischen uns beiden, alle meine Künstler, die diesen Podcast folgen, alle, die was mit Kunst zu tun haben, für die ist es eigentlich Pflicht, das zu hören, weil sie hier eine kostenlose Beratungsstunde im Grunde kriegen, die ja sonst ein bisschen mehr Geld kostet. Aber allein um dieses Wissen. Und dann gibt es halt natürlich auch Podcasts, die sind schon ein bisschen spezieller oder es ist wie in der Kunst. Ich höre mir auch keine Künstler-Podcasts an mit Künstlern, die ich nicht leiden kann. Es gibt ein wunderschönes Podcast-Format, das gibt schon eine Weile, das heißt Vantage Point Radio, das macht ein Amerikaner und ein Australier aus Berlin heraus und das hat alles noch was mit Graffiti und Street Art zu tun, was die machen. Und da ist mir neulich aufgefallen, dass ich die schon lange nicht mehr gehört habe, weil es immer weniger Street Art-Künstler gibt, die mich interessieren. Also es gibt immer mehr Namen, immer mehr ist wie überall so ein totaler Overkill und so eine Übersättigung. Aber es gibt immer auch unglaublich viele Leute, die mich da nicht interessieren. Das interessiert mich aber nicht, was die zu erzählen. Die haben auch vielleicht nichts zu erzählen. So. Und das heißt, in dem Podcast höre ich nur noch ganz wenige Folgen, wenn es mir dann gibt, was hat die denn? Was hat der denn zu sagen? Und diese Selektion, die betreibe ich mit diesem Podcast schon, wenn ich mir überlege, wen ich einlade, weil dann weiß ich schon, das ist nichts für alle. Und das Schöne, wo ich sage, das sollte sich jeder anhören, ich habe im Sommer letzten Jahres einen Podcast gemacht mit dem Rick Reinking, der im Verhältnis zu anderen Podcasts gar nicht so stark gehört worden ist, obwohl das auch so einer ist, den man wirklich, und vor allem der Podcast ist auch sehr stark, also was er auch da sagt, den man wirklich hören müsste. Aber ich kann immer noch hingehen, ich kann bei Facebook oder Instagram nicht hingehen und sagen, hast du das nicht gesehen? Das habe ich vor 6 Monaten gepostet. Da kann ich immer noch hingehen, hör dir das mal an. Und dann kommt immer noch mal jemand und sagt, Mensch, das habe ich neulich gehört, krass.
Ja, also wir nutzen das beim Millanton, also in dieser monatlichen Sendung ja auch als Wissensspeicher-Podcast-Folgen. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie alle Vierteljahr mal wieder die Diskussion irgendwie aufbrennt, wieso habt ihr denn Anne Arme als Sponsor, dann kriegt dann immer derjenige von mir auf Twitter oder so den Link, 2 Stunden Urke Göttlich, der darüber referiert, wie der Auswahlprozess war, um da hinzukommen. Ja. Und dann musst du dir entweder die Zeit dafür nehmen, weil es geht halt immer, das sind komplexe Themen.
Klar.
So, du kannst nicht einfach nur sagen, Anne Arme ist scheiße, Punkt. Kannst du nicht machen. So, weil man muss immer auch die anderen Marken berücksichtigen und wie ist der Prozess dorthin. Und so kann man immer schön dann auch so Snippets durch die Gegend schicken an bestimmten Teilen im Podcast, also Minute 51 und hier hast du das Teil halt so, ne? Und kannst dann halt das nachvollziehen. Was ich noch bei Podcasts wichtig finden würde, da gibt es natürlich welche, die jetzt irgendwie auch dran arbeiten, aber das gibt's bisher nicht. Bräuchtest eigentlich irgendwie eine komplette Indizierung irgendwie von Podcasts. Also wir machen alles auf der Audiospur, aber wie finde ich das denn wieder?
Ja, das stimmt.
Also dieses Thema Transkription, das wird nochmal ein richtig großes Thema bei Podcasts werden, weil ich möchte Podcasts als Wissensspeicher nutzen. Und da ist so viel Wissen im Podcast mittlerweile vorhanden.
Das würde ermöglichen, die Inhalte auch zu durchsuchen, ne?
Ganz so, genau. Also es gibt da ein ganz schönes Beispiel von Tim Pritlove. Der hat einen Podcast, eine Auftragsarbeit, ich glaube mit dem Helmholtz-Institut, bin mir nicht ganz sicher. Kann dir da nochmal den Link geben.
Ja.
Die transkribieren das komplett. Und es ist auch wirklich schön dargestellt, also zwischen quasi den beiden Gesprächspartnern. Man sieht immer, wer was spricht. Und das ist mittendrin implementiert quasi, auch in der Podcast-App und so. Und das ist halt ein spannendes Ding, weil so kann halt Wissen irgendwie auch gespeichert werden.
Das stimmt. So. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen im Augenblick so eher an diesem Punkt, wo wir tatsächlich die Zielgruppe, für die ich diesen Podcast mache, die ist gerade noch dabei, sich zu finden und aufzubauen. Der größte Teil hört es tatsächlich nicht über irgendwelche Apps, sondern tatsächlich im Webstream.
Ah,
ne?
Oh, okay.
Ja, ja, das ist aber so, ne?
Ja, das ist aber echt so ein Pain. Ne? Also,
ja, ja, klar.
Also, ich weiß gar nicht, wer das mal letztens erzählt hat, irgendwie auch im Podcast, ich glaube auch aus dem Fußballbereich. Ja. Er macht sich das zur Aufgabe, jeden Tag mindestens einen Menschen anzusprechen in der Öffentlichkeit, der irgendwie ein Smartphone in der Hand hat und sagt, Mensch, kennst du eigentlich Podcast? Soll ich das mal einrichten?
Ja.
Weil die Hürde ist immer noch da. Wir sind so irgendwie so Geeks und Nerds am Herzen, wir kriegen das schnell hin.
Ja.
Aber es ist immer noch eine Hürde, tatsächlich einen Podcast zu abonnieren. Also anscheinend.
Mhm. Ja, das stimmt. Das sage ich auch jedes Mal, abonniert uns, ne?
Was heißt denn das eigentlich?
Ne? Ja, genau.
Also, so, dann musst du eigentlich erstmal erklären, also du hast entweder ein iPhone.
Nein, das kostet nichts.
Oder ein Android-betriebenes Gerät. So, welche App ist das denn eigentlich? Ja, gut, okay, bei Apple ist es irgendwie die vorinstallierte Podcast-App. Mhm. Sondern dann bin ich da drin. Okay, Suchfunktion und dann, das ist schon gut, also das ist schon eine Hürde für viele irgendwie anscheinend.
Ja. So, ne?
Und wenn du halt einen Link durch die Gegend schickst, den du dann bei Facebook siehst oder bei Twitter, bleiben wir mal bei Facebook, weil da sind die Menschen, die das halt eher diese Hürde haben.
Mhm.
Ja, dann klicken sie auf den Link und sehen, da ist ein Play-Button. Super. Also das ist dann für die einfach, aber vom Konsumieren her natürlich.
Da bist du ja auch schnell wieder weg. Ich glaube, das sind die meisten Abbrüche, die man auch hat.
Das sind die meisten Abbrüche und vor allen Dingen, was ist denn eigentlich, wenn ich das in 2 Tagen weiterhören will? Das bleibt ja dann irgendwie bei den meisten dann nicht stehen und so weiter. Also wichtig ist ja irgendwie, dass es auf dem Smartphone läuft, dass es im Hintergrund läuft und dass ich trotzdem meine anderen Sachen gleichzeitig auch mit meinem Smartphone machen kann. Das ist so.
Ja, also ich glaube, das kannst du ja auch mal gucken. Also es ist ja tatsächlich eigentlich ein Medium, wir unterhalten uns wie im Radio. Also wir sind alle Broadcaster geworden und wir unterhalten uns im Radio, was eines der ältesten, das älteste Audio-Format überhaupt ist. Was ich auch mal ganz schön finde, es hat immer so einen Teil, so einen leichten Vintage-Touch, wenn man das tut, auf hohem Niveau natürlich, aber es ist tatsächlich immer noch was man hört und das ist ja schon mal für viele Leute auch ungewöhnlich, auch viele Leute, mit denen ich spreche, die hören sich dann zum ersten Mal, weil sie sagen, oh Mensch, ist das meine Stimme?
Ich fand das ja auch die ersten Folgen bei mir vor 4, 5 Jahren so scheiße, dich selbst zu hören. Ja. Das ist so, Und natürlich auch dann nochmal gekoppelt mit so einer gewissen Aufgeregtheit, die man einfach am Anfang hat natürlich, ne? Weil man ist sich klar, ich spreche jetzt hier und ich will das natürlich veröffentlichen nachher. Aber ja, das legt sich dann irgendwann auch ganz schnell.
Ja, da werden sich die Leute genauso dran gewöhnen, wie dass sie ihre Urlaubsbilder posten, für alle sichtbar. ja, naja, das ist ja so ein anderer Teil. Es gibt ja so, also man kann das, wenn man es negativ sagt, also sagt man, es gibt keine Scham mehr. Dieses laute Telefonieren, dieses FaceTime in der Bahn und im Supermarkt und überall.
Ja, aber stimmt ja mit den Leuten nicht. Es gibt auch, ja. man telefoniert einfach nicht im Bus. Punkt. Ja. So, das ist so.
Ja, aber.
Das, ne, also.
Aber wer setzt noch seinen Hut ab, wenn er in den Raum kommt? Und damit meine ich jetzt nicht Basecaps, sondern ja, du und ich, wir setzen unsere Hüte ab, wenn wir in den Raum kommen. Aber wer macht das schon noch?
Alte Cowboy-Schule bei uns.
Ja, genau. Aber trotzdem finde ich, das ist tatsächlich für mich so ein Medium, ein Format auch der Zukunft, weil es ja auch immer so, wie gesagt, die Leute haben Zeit, 10 Stunden eine Serie auf Netflix durchzugucken. Die Zeit ist also tatsächlich da, man verbringt sie dann vielleicht mit anderen Dingen. Aber ich wie gesagt, es werden immer mehr Leute lernen, auch das die Apps zu benutzen und es nicht so runterzuladen. Und es ist zurzeit auch so ein also viele Leute, es gibt gerade ganz viele neue Podcasts, allein in der Zeit, seitdem ich meinen angefangen habe, haben sich da viele Leute gefunden, die gesagt haben, oh, das mache ich auch.
Also das ist ja von einer Bewegung her auch so. Also wir dachten ja schon viermal, dass das durch die Decke geht mit dem Podcast. Ja. Und jetzt haben wir tatsächlich mal eine Situation, weil 2 Jahren, dass das wirklich auch so ist. Also wir dachten, dass 2007, 2008, dann wieder mal 1-2 Jahre Ruhe, dann 2010, 11. In Deutschland ist das irgendwie nie so richtig zum Tragen gekommen. Mhm. Es gibt so viele gute Podcast-Formate, auch schon damals, und zwar von den öffentlich-rechtlichen auch. Stimmt. Also das sind natürlich Sachen, für die zahlen wir ohnehin. Ach. Da ist so viel Qualitätscontent. Wenn mir Leute dann sagen, so, sie sehen das nicht ein, irgendwie ihren Beitrag zu bezahlen, weil da nichts ist, dann haben sie nicht genug gesucht. Es gibt da genügend so gute Sachen halt auch. Vom Deutschlandfunk zum Beispiel. Unglaublich viele Sachen, die man da hören kann. Ne? So, also.
Ja, man muss, wie bei allen Sachen, man muss da halt mal ein bisschen gucken, was einem gefällt.
Ja, und das fällt den Leuten ja schwer anscheinend, irgendwie zu gucken.
Ja. Trotzdem glaube ich, dass das Thema der Zukunft ist. Wir haben ja auch mal drüber gesprochen, du wolltest ja auch mal einen ganz anderen Podcast machen. Da wolltest du mich mal für interviewen. Machst du den noch?
Nö, das ist ein Konzept, was in der Schublade liegt tatsächlich.
Ich weiß jetzt nicht, wie es heißen soll, ansonsten ist es ja weg wieder.
Ja. Also generell muss ich erstmal sagen, es gibt noch so viele Nischen zu besetzen im Podcast-Bereich. Also wer darauf Lust hat, kann ja einfach mal gucken, ob das Thema irgendwie schon da ist. Mhm. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Suchmaschine, eine eigene, mit dem grausamen Namen, ich sag lieber mal die Buchstaben, FYYD, fit.com, wo man tatsächlich nach bestimmten Wörtern halt suchen kann und dann werden einem da die Podcasts angezeigt. iTunes ist tatsächlich das größte Podcast-Verzeichnis überhaupt, weil die schon so lange dabei sind. Wie die auf ihre Listen und Hitparaden kommen und so weiter, das werde ich nie verstehen. Also das ist schwierig.
Klassisch bezahlt vielleicht.
Ja, nee, das ist so ein eigentickender, so eine Mischung aus eigentickender Algorithmus und einer Redaktion dahinter, glaube ich. So. Mhm. Da gibt es auch bestimmte Parameter, ähnlich wenn du jetzt irgendwie Suchmaschinenoptimierung machst. Also wenn man, es gibt da bestimmte Parameter, die man, wenn man einen Podcast neu macht, die man da anwenden kann, einfach mal nach googeln. Und dann kann das sein, dass du relativ schnell erstmal am Anfang irgendwie weit oben einsteigst, aber dann mit der Zeit schnell auch wieder hinten runterfliegst, ganz einfach so. Ne? Ja, also ich habe tatsächlich noch 1, 2, 3 Konzepte in der Schublade, die ich jederzeit machen würde. Das ist natürlich immer eine Zeitfrage. Also wenn ich überlege, dieses Millern-Ton, unser Podcast, dieses vor dem Spiel, nach dem Spiel, diese Gespräche, das sind immer so in der Regel 30, 40 Minuten, wenn Tim Pritler von Union Berlin dabei ist, auch mal eine Stunde, der das nicht einsieht, dass das so kurz ist, ein Podcast, nein. Das ist ein Aufwand von im Endeffekt 4 Stunden nachher. Und zwar vor Recherche, irgendwie über den Verein, also die richtigen Fragen zu stellen, den Gesprächspartner zu verstehen, dann das eigentliche Gespräch, die Postproduktion, das Bewerben in Social Media, nochmal eine E-Mail an St. Pauli schicken, die den Podcast ja zweitverwerten bei uns, weil sie den ziemlich gut finden. Und ja, bist du dann halt bei 4 Stunden angelangt. So, ne? Und wenn ich überlege, bei englischen Wochen zum Beispiel hast du irgendwie 3 Spiele in 7 Tagen.
Ja, das stimmt.
Dann hast du irgendwie 6 Gespräche mal 4. Dann hättest du eigentlich, wenn du das einzeln machst, 24 Stunden.
Mhm. Ja. Ja, das, ne? Ja, ich weiß, das ist, das darf man immer nicht unterschätzen. Ich meine, bei mir, das wird natürlich irgendwann auch ein bisschen leichter oder sowas, aber ich, wie gesagt, ja. ich sage immer, wenn ich Leute zum Podcast einlade, wie lange brauchen, und die fragen, wie lange brauchen wir dafür, sage ich 90 Minuten. Mhm. Wenn wir uns hier treffen, einen Kaffee trinken vorher vielleicht, dann quatschen wir in der Regel 1 Stunde und manchmal ist auch 1 Stunde 10 raus oder 1 Stunde 20 und dann kann man sich eigentlich die Hand geben und tschüss. Aber das heißt für mich natürlich, mal abgesehen auch von den anderen Sachen, die Leute einzuladen, das ist ja auch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen sich da vorher Gedanken zu machen, ist vielleicht nicht so aufwendig wie bei einem gegnerischen Verein, weil die Fakten hier bei mir, ja, gut, das ist.
Du arbeitest ohne Fakten?
Nee, aber du hast natürlich, wie erkläre ich das jetzt, ohne doof auszusehen, aber du hast natürlich nicht so die, du kannst ja im Melanchthon vor dem Spiel, nach dem Spiel auch ganz schön aufs Glatteis geraten mit anderen Vereinen, weil wir im Fußball natürlich immer denken, wir sind ohnehin der wichtigste und beste Verein und wenn dann einer sagt, ja, aber damals 94, da haben wir euch doch 13-0 geschlagen und dann weiß, um Gottes Willen, niemals habt ihr uns so hoch geschlagen und Historien, alle wissen wieder mehr als der andere. Das brauche ich nicht, aber ja, es ist trotzdem noch eine Vorbereitungszeit da, je nachdem, wer auch mein Gast ist. Aber dann ist es natürlich schon so. Es gibt die Postproduktion, ich spreche das Intro ein und okay, das schreibe ich mir dann einmal kurz vor. Das geht auch alles relativ schnell. Inzwischen ist es fast ein 1:1, das einzusprechen und einzusetzen. Aber, und viele Sachen sind inzwischen auch frei, aber trotzdem dauert das natürlich alles immer noch ewig, bis das Ding dann hochgeladen, alle Informationen dazu.
Text schreiben für den Blog und Verlinkungen setzen und so, das ist halt auch
aufwendig. Bild machen, eine Marke machen und alles. Ja. Und dann bist du einfach hast schon einen gewissen Aufwand. Für mich rechtfertigt sich das halt einfach, weil ich das Ergebnis so mag und weil das Feedback auch in der Regel sehr schön ist und weil es mir auch ein Anliegen ist, das zu machen. Ja. Aber klar, das mag jetzt sich nicht jedem sofort erschließen.
Also das ist bei mir ja auch so. Also ich habe damals schon immer gesagt, als ich damit angefangen habe, ich mache das so oder so. Und wenn es nur 5 hören, dann mache ich es für die 5. Dass es mittlerweile ein paar Tausend sind, ist halt irgendwie nett und cool. Aber das ändert nichts daran. Ich würde es auch für 5 machen, weil ich gerne über Fußball spreche. Also ich gucke da nicht, ob das 5 oder... Natürlich ist es trotzdem natürlich für den Erfolg und... es ist natürlich, sag ich mal, schöne Sache, wenn es dann mehr werden. Also sozusagen die Gesamtmarke Millerton wurde jetzt auch gerade von 11 Freunde zu den 5 wichtigsten Podcasts in 2018 gewählt.
Das sind natürlich Sachen. Herzlichen Glückwunsch.
Die machen Einhalt. Also das Team sind ja mittlerweile mit allen drumherum sind wir, glaube ich, 10, 11 Leute. Mhm. Das macht ja natürlich glücklich irgendwie auch so ein bisschen, dass das wahrgenommen wird. Und das ist ja immer so, wenn du irgendwas machst, willst du ja wahrgenommen werden, muss ich dir ja nicht erzählen als Künstler. So, das, ist dann halt so. Und darüber freuen wir uns.
Ja, also ich freue mich auch, dass es mehr als 5 sind, die mich hören. Aber es sind natürlich keine 1000. Wie viel hat der Melanchthon dann so im Schnitt?
Ja, also diese VDS-Geschichten, ich habe mal nachgeguckt, in quasi Vorarbeit für diese Folge hier, da sind wir so bei 2000, also bei ungefähr. Mhm. Dazu kommt dann nochmal so dieser, also dieser ist dann ja irgendwie auch Sponsoring-Partner bei FC St. Pauli.
Das ist so eine Plattform, die halt Podcasts und Musik
spielen. Ja, und nochmal quasi alle zu nennen, also sind wir ja bei Apple Music, Spotify und Deezer, das sind so die 3 relevantesten wahrscheinlich. Und wir kommen auch tatsächlich bei allen 3 vor. Also wenn du ein Spotify-Abonnement hast, dann kannst du uns auch zu Hause direkt hören.
Ja, ja,
und mit Alexa-Anbindung. Naja, auch diese ganzen Geschichten, das funktioniert ja mittlerweile einigermaßen. Und die kommen nochmal dann on top so. Ne? Aber wir können, also unser Anbieter kann da schon ganz okay und valide Zahlen ausspucken. Und ich glaube, die Hauptsendung, die monatliche Sendung, die liegt mittlerweile wahrscheinlich so bei 5.000, 6.000 pro Folge. Das wächst aber auch tatsächlich. Ne? Das ist mal das Schöne an Podcast. Ja. Ich glaube, die beste Folge ever war irgendwie mit Ewald Lien. Mhm. Und die steigt immer noch. Weil die Leute das gut finden, wie er darüber kam.
Ja, das finde ich auch schön, dass es immer Folgen gibt, die sich noch weiterentwickeln.
Genau, genau. Also, ja, das wächst dann trotzdem weiter, weil viele kommen dann halt neu zum Podcast und ach, das ist aber cool. Mhm. Und es gibt welche, die hören sich dann nochmal echt alle Folgen an, so, ne? So Hardcore-Nerds irgendwie so, wo du denkst so, was? Aber dann merkst du halt, die haben daran einen sehr, sehr großen Gefallen getan. dann auch gefunden. Irgendwie, ne?
Ja, ich bin da inzwischen natürlich, was das Hören geht, oft auch selektiver, aber das, das ist natürlich, weil es auch von der Zeit her einfach nicht so geht. Aber
also bei den VDS-NDS-Gesprächen, also vor dem Spiel, nach dem Spiel, kann ich das auf gar keinen Fall empfehlen, die nachzuhören, weil es natürlich wirklich, da geht es um Aktualität und das ist dann wirklich schon wie eine Tageszeitung. Ne? Die Sache, die ich gestern publiziert habe, die ist heute egal.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die für mich persönlich, das ist so der Punkt, bei der Spielvorbereitung bin ich dann öfter dabei als bei der Nachbereitung. Das ist tatsächlich so, weil mich dann unter Umständen die gegnerischen Fans und deren Aussagen dazu einfach nicht mehr interessieren. Ich aber dann natürlich die Möglichkeit habe, in so ein Spiel reinzugehen und schon ein bisschen mehr zu wissen. Das ist für mich immer eine ganz gute Vorbereitung.
Das ist auch eine der sozusagen beiden Motivationsgründe, diesen Podcast zu machen. Also St. Paulianern irgendwie andere Menschen vorzustellen und dieses Wissen zu teilen, aber B, auch zu beweisen, es gibt ja natürlich viele Vereine, die sich nicht, sag ich mal, grün sind, die Fangruppen, aber unser Beweis ist halt auch, also wir möchten den Beweis antreten, dass es halt bei jedem Verein coole Menschen gibt. Und das ist ein Projekt, wo du das ganz klar siehst. Also es gibt halt genügend Menschen in jedem Verein, auch wenn das Hansa Rostock ist oder Eintracht Braunschweig oder beim HSV, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Und das zeigen wir da in jeder Folge, glaube ich.
Ja. So. Das verbindende Element.
Genau.
Fußball und das verbindende Element Podcast.
Und Bier.
Und Bier, ja. Jetzt können wir eins aufmachen, oder?
Ja, nachdem ich jetzt mich an zwei übernormale Null abgrabe habe, was ich sehr gerne mache, weil es wirklich lecker ist, würde ich jetzt mal gerne.
Damit können wir auch den Schlussakkord hier einläuten. Haben wir irgendwas, worüber wir noch sprechen wollten? Oder was?
Weiß nicht. Bier.
Bier, ja. Über Bier sprechen wir hier tatsächlich relativ häufig. Aber das ist ja, gibt es eigentlich Bier-Podcasts, gute Craft-Bier-Podcasts? Also es gibt einen, irgendwas mit No Milk Today heißt der, glaube ich.
Ja, aber das ist so, von dem würde ich mir eine Regelmäßigkeit wünschen und viele Folgen. Das ist von Max von Beyond Bier, aber die sind, glaube ich, über 4 Folgen nicht hinausgekommen und hatten auch nicht ein richtiges Konzept dahinter. Es gibt noch den Hopcast.
Ja, doch, das habe ich auch mal gehört.
Genau, Hamburg, den höre ich immer mal so. Die auch mal dann durchaus so, dann auch Brauereien aus Hamburg vorstellen oder Plätze, wo es Bier gibt. Und den höre ich zum Beispiel dann auch, wenn der rauskommt. Ansonsten über, Bierwissen lese ich dann auch lieber eher so in Blogs, glaube ich, und gehe dann dahin, wo es auch getrunken wird.
Ja.
Und treffe da die Bier-Nerds so.
Bist du eigentlich, du bist ja, also du benutzt den Begriff Nerd ja sehr häufig. Es gibt ja einige Dinge, wo man sagen kann, da bist du Nerd, das ist Fußball. Das ist natürlich Podcast und das ganze Thema Social Media, aber das hat ja auch einen beruflichen Hintergrund, Fußball ja nicht wirklich. Wie lange bist du bei St. Pauli schon dabei? Hast du mal erzählt schon?
Seit 89 bin ich da, hab eine Dauerkarte seit, wahrscheinlich jetzt 30 Jahre in diesem Jahr. Okay. Ich habe auch von diesen 30 Jahren, also ich habe das mal nachgerechnet, also im Schnitt pro Saison verpasse ich ein Heimspiel tatsächlich. Okay. Bin jetzt irgendwie Richtung 600, glaube ich, oder so. Hab damals klassisch angefangen als 10, 11, 12-Jähriger irgendwie in der Nordkurve mit einer 70 Mark Schüler-Stehplatzkarte. Da war ich auch sehr lange in der Nordkurve. Irgendwann in die Gegengerade gewechselt und dann da, wo wir jetzt sind, wo wir den Luxus haben, an Sitzplätzen stehen zu können und eine Community eigentlich sind, wo sich jeder kennt, mehrere hundert Leute irgendwie, jeder kennt sich irgendwie. Und das
ich nenne die das immer meine 90-Minuten-Freunde. Das ist ja, weil ich meine, klar, manche, man lässt sie erkennen. Ja, naja, du nicht. Und ein paar Leute kennt man auch besser und länger. Aber das sind ja in der Regel 90 Minuten Freunde. Also weil man sie immer nur da beim Spieltag sieht. Wie viele Leute siehst du da nur am Spieltag? Und du kriegst aber alles mit. Also die lernen sich da kennen, die haben irgendwann ein Baby, irgendwann steht das Baby vor dir und wird immer größer, irgendwann hat dieses Baby
trinkt Bier und raucht auf einmal
vor dir. Hat einen Freund dabei und dann geht der Zyklus wieder von vorne los, genau. Ja.
Also was ich ganz oft habe, ich sehe so Menschen aus dem St. Pauli-Kosmos irgendwo in anderen, sag ich mal, Situationen. Ich weiß, ich kenne die, aber ich kann sie dann halt nicht zuordnen. Und im Stadion ist es dann wieder einfach. Ach ja, das ist der halt so, ne? Also da hat jeder seinen Platz irgendwie und Da ist der immer. Und wenn er nicht da ist, dann fragt man, wo ist der denn eigentlich gerade, wenn man ihn schon längere Zeit nicht gesehen hat.
Ja, es gibt tatsächlich so ein paar Leute, die auch verschwunden sind über die Jahre und wo ich auch mal nachgefragt habe, wo ist eigentlich der und der. Und
genau.
Da nur betroffene Minen rumrum sind, denkst du, jetzt frage ich nicht weiter. Aber es gibt zum Beispiel einen, der bei uns an der Reihe, jetzt im neuen Stadion, Reihe 9, wo ich reingehe, da steht am ersten Sitzplatz vorne, da sitzt jemand und man kennt sich, weil man halt immer aneinander vorbeigeht, man begrüßt sich auch, den habe ich auch schon mal irgendwo anders gesehen. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren, war ich vor Gericht und hatte da so einen Fall, zu dem ich musste. Und dann läuft er mir auf dem Flur entgegen, weil er da arbeitet. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und seitdem bin ich für den immer nur so spaßeshaft, so ein Schwerverbrecher, der irgendwie eingebuchtet werden muss und sowas. Yeah. Und dann steht er jetzt immer nur da. Und jedes Mal, wenn ich komme, haben wir so ein kleines Spiel, so dass er mich eigentlich gar nicht reinlassen will oder sich eigentlich noch stark auf dem Boden. Und das sind so... Das würde mir fehlen, wenn das nicht so wäre, ne? So, das ist halt so eine Heimlichkeit, die man da aufbaut.
Ich verstehe.
Aufbaut, ja. Aber wie gesagt, also du und auch hier Käthe und Pedro und so, die vor uns standen, wir hatten oder wo die so in der Gruppe zusammenstanden, wir hatten auch jahrelang gar nichts miteinander zu tun, aber wir haben uns da immer gekannt und gegrüßt und gemeinsam gefeiert und gelitten. Mhm. Und das hat wirklich ewig gedauert, bis da sich mal auch so Freundschaften draus entwickelt haben, tatsächlich.
Ja.
Aber wir hatten damals einen sehr aktiven Fanclub, muss ich sagen, als wir so angefangen haben. Der hat sich ja über die Jahre hinweg aufgelöst und dann fehlte uns dann ein bisschen wahrscheinlich auch die Bezugsgruppe und dann hat sich das mehr durchmischt, ne? So. Ja, gut, das hat mit Nerd natürlich nichts zu tun. Deshalb reine Leidenschaft.
Ja, also Nerd ist für mich auch einfach nur eine Klassifizierung eigentlich, wie tief man Dinge macht und verstehen will vor allen Dingen. Ne? Mhm. So. Und die Stufe davor ist der Geek.
Okay.
Klassisch. Ja, nee, egal.
Ja. Ja, Bier, Fußball, Podcast, was noch? Denim.
Denim mag ich sehr gerne, ja. Also du hast letztens auch unseren Freund Sascha hier gehabt zu dem Thema.
Sascha Kampmeier von Vater und Sohn.
Habe ich sehr gerne gehört. Und ja, Denim finde ich super. Ich mag generell Sachen, die halt so handwerklich sind und die man mit einem bestimmten Bewusstsein auch kauft und die halt nicht gleich nach 2 Jahren weg sind irgendwie.
Glaubst du, dass ich dieses Bewusstsein und dieser Fokus auf dieses Handgemachte und auf dieses Traditionelle, was sich in den letzten Jahren ja auch einfach so stark entwickelt hat, natürlich immer schnell auch zu so einer Übersättigung führt, das ist nun mal einfach die Gesellschaft, in der wir leben, die nicht nur 3 Burgerläden gut findet, sondern erst nach 30 hört's auf. Aber glaubst du, dass das auch viel damit zu tun hat, mit diesem ganzen Bereich Social Media und dass die ohne das gar nicht so erfolgreich hätten sein können.
Ja,
ich meine, also, Riders Room gab es auch schon vor Social Media.
Oh ja, schon sehr lange davor eigentlich, ich glaube schon seit 94. Ne?
Ja.
Ja, das ist eine Zeit, ich möchte noch nicht mal genau sagen, ob es an Social Media liegt oder nicht, ich weiß es auch gar nicht genau, aber wir haben halt, die Menschen haben andere Statussymbole entwickelt, ganz einfach. Also was irgendwie klassisch in den 70er, 80er noch irgendwie mein Auto, mein Haus, meine Finca auf Mallorca war,
meine Frau, meine Kinder.
Ja, das sind heute eher subtilere Sachen, die sich mehr auch im Alltag bewegen. Also das kann halt eine gute handgeschöpfte Seife sein. Mhm. Was Menschen auch immer mögen, das mag ich natürlich auch als APR-Berater, ich mag halt gute Geschichten.
Mhm.
Und mich überzeugen gute Geschichten auch. Und deswegen, also ich kann jetzt zu jedem meiner Klamotten, die ich jeden Tag trage, eine Geschichte. Ich kann dir sagen, wer das getan hat, also wer das quasi gemacht hat und welche Marke dahinter steht und warum die das so machen. Und wir könnten uns sogar über Nähte unterhalten. Das wird aber ein bisschen tief gehen natürlich. Aber
Dann bist du beim Nerd.
Ja. Ich weiß noch, wie ich mich mal mit dem einen Mitarbeiter von Sascha irgendwie im Bus getroffen habe und wir fingen an, über Nähte zu sprechen bei so Denim-Geschichten. Und eine Oma neben mir hat immer, die neben uns im Bus saß, hat immer nur mit dem Kopf geschüttelt und dachte, was ist denn mit den jungen Menschen hier irgendwie falsch gelaufen? Die beiden Typen reden jetzt über weiß ich nicht, Nähte.
Ja.
Also mir ist das immer wichtig, bei Klamotten vor allen Dingen auch, dass ich halt verstehe, woher kommt das und was hat jemand getrieben, damit das so wird, wie es ist und dass ich es halt auch gut finde. Irgendwie. Mhm. Und natürlich ist auch immer Abgrenzung ein Thema. Also klar, Jeans kann man viele kaufen, aber ich kann dir halt zu jeder Jeans sagen, warum die so besonders ist halt so. Und die ist auch, also meine ältesten Jeans sind mittlerweile 7 Jahre alt irgendwie und da sehe ich noch nicht das Ende irgendwie. Also aber dieser japanische Denim halt oder diese Verarbeitungsform, die die haben, ja, ist dafür. Und deswegen ja auch Vater und Sohn bei Sascha, ja, vom Vater an den Sohn vererben. Das ist halt die Qualität dabei. So. Ja. Und die kann ich sehr, ja, ziemlich
bis,
hoch.
Bis die Söhne zu groß werden.
Bis die Söhne zu groß werden, genau.
Also Melvin, ja, kann ihn nichts mehr vererben. Das passt ihm alles nicht. Gut, dann mal eine brennende Frage für alle Leute, die hier in Hamburg sind und gemeinsam mit uns auf der einen oder anderen Seite leiden. Wie geht das Derby aus?
Also erstmal muss ich sagen, ich freue mich schon auf diese beiden Folgen, weil, also vor dem Spiel, nach dem, ja, Spiel.
Mit wem sprecht ihr da?
Ja, das ist halt, da arbeite ich so ein bisschen meine Kindheit halt auch auf. So. Mhm. Also so Ende der 80er in Hamburg gab es halt irgendwie nur den HSV mehr oder weniger. Also, und mich dann irgendwie in der Klasse. Und dass ich 30 Jahre später mit zwei sehr guten Freunden, die ich schon seit damals kenne, in der zweiten Liga zu diesem Spiel podcasten, ja, kann, ist eine gewisse Befriedigung für mich. Das wissen die halt auch. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle da ja keinen vor, sondern wir machen die, sag ich mal, die Gespräche. Aber die werden auch länger auf jeden Fall. Mhm. Ja, also, und wie geht das Spiel aus? Also, das ist noch zu weit weg, keine Ahnung. Natürlich will ich gewinnen irgendwie. Ich weiß noch, 2011 war das Hinspiel 1-1. Mhm. Im Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen, mhm, bei denen. Und dieses 1-1 war eine gefühlte Niederlage 2011, ja, weil Boll macht das 1-0, ja, und Mladen Petric macht mit einem Hammerschuss in den Winkel, mhm, 10 Minuten vor Schluss das 1-1. Ja. Das hätten wir eigentlich auch gewinnen können. Also natürlich, ich möchte gewinnen. Und wenn du das jetzt wirklich hören willst, dann tippe ich ein 2-1 für uns. Und ja.
Jetzt haben wir ja Alexander Meyer, da kann ja auch nichts mehr schief gehen, ne?
Ich wusste, dass du das sagst. Da muss man mal gucken, wie die Gesundheit das mitmacht. Rücken Nummer 9. Man darf halt nicht vergessen, bei aller Euphorie, in den letzten zwei Jahren kaum Spiele bestritten. Eins letzte, ja, Saison, wo er gleich ein Tor gegen HSV geschossen hat, aber ja, natürlich ist das so eine Sache, Mensch, Alex Meyer kommt nach 15 Jahren zurück zu seinem eigentlichen Verein und schießt dann eventuell noch mal den größten Konkurrenten irgendwie da das entscheidende Siegtor. Das ist natürlich eine Sache, die man so in Bildern im Kopf hat und über die man, ja, sich freuen würde. Wir werden es gucken halt. Ja. Vielleicht ist es auch nur ein Elfmeter von, weiß ich nicht, Marvin Knoll nachher, soll mir auch recht sein.
Ja. Ne? Ja. Ja. Gut, die andere Meinung, wie das Spiel in der anderen Richtung ausging, hören wir heute Abend nicht mehr.
Wir kennen ja auch keinen von denen. Doch, kennen wir. Ja. In Hamburg kennt man immer, ja, genügend auf einem Verein. Das ist einfach so.
Also beim damaligen Derby, als Gerald Asamoah da diesen sensationellen Treffer gemacht hat.
Nach der Ecke.
Da hatten wir haben damals eine Auswärtsfahrt gemacht. Mit Tunja im Bus. Wir haben tatsächlich, ja, richtig klassisch mit dem Bus da die 7,5 Kilometer hingefahren.
Als wenn du nach Freiburg fahren würdest.
Genau, das war sehr schön. Ja. Die Rückfahrt hat auch so lange gebraucht wie auch Freiburg, weil wir hinter dem Zug der St. Pauli-Fans hinterhergelaufen sind, die in Begleitung von Polizei und Wasserwerfern zurück in die Stadt. War aber egal.
Ja.
Gut. Michael, ich danke dir, dass du
sehr gerne
dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie gesagt, wenn du deine Meinung zu diesen ganzen Themen schätze ich sehr und dann verstehen wir uns auch noch so gut. Aber hast du noch ein Wort zum Ausklang eines Kunstpodcasts? Hast du dich hier fremd gefühlt? Nee, ne?
Nö. Also ich war natürlich auch schon öfter bei dir und fühle mich hier immer sehr wohl. Nö. Der Appell, guckt mehr nach Podcasts. Es gibt ganz viele gute Podcasts, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und sie sind schon bezahlt.
Ja.
Macht eventuell selbst einen Podcast, wenn ihr denkt, ihr habt ein Wissen oder möchtet euch irgendwo engagieren. Es gibt noch genügend Nischen. Sollten nicht gerade Themen sein, mit denen ihr euren, weiß ich nicht, dann auch Kühlschrank füllen wollt, aber so als Hobby, einfach mal anfangen damit und ausprobieren. Und wenn ihr wisst, wie man Podcasts einrichtet auf Smartphone, sprecht fremde Menschen an und macht das bei ihnen.
Genau, jeden Tag einen überzeugen.
Und dann macht ihr logischerweise gleich den Helium Talk mit rein als Abo und Millanton Hauptsendung und Millanton VDS NDS.
Sehr gut. Alles klar.
Und vergesst die scheiß Bewertung auf iTunes nicht.
Ja, genau. Tschüss, mein Lieber.
Danke. Prost. Tschüss.
Hey. Helium Talk. Helium Talk. Helium.